Kostenfreie kommunikative Infrastruktur schütte ich kostenfreien Inhalt. Das ist Armageddon. Kostenfrei gleich Armageddon. Und jetzt komme ich zum Punkt. Wenn das so ist, was mir ehrlicherweise kein anderer erzählen kann, dass es anders ist, wenn das so ist, was bleibt mir dann noch außer einer herausragend spannenden, entertainigen Geschichte? Nichts.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Hallo und willkommen zur neuen Folge, in der ich Jannis Johannmeier, den Gründer von den Trailblazers, bei mir zu Gast habe. Jannis ist momentan einer der spannendsten Köpfe der deutschen Kommunikationsszene. Für ihn ist Kommunikation weit mehr als ein Werkzeug. Sie ist Haltung, Antrieb und vielleicht sogar der entscheidende Hebel für echten Wandel. Seine Überzeugung, Geschichten können nicht nur Menschen verändern, sondern Branchen und im besten Fall sogar die Gesellschaft. Im Zentrum seiner Arbeit steht eine radikale These. Kommunikation ist kein Beiwerk, sondern das Betriebssystem von Veränderung. Wer heute noch so kommuniziert wie vor 10 Jahren, wird den Anschluss verlieren. Denn in einer Welt voller Informationen reicht es nicht mehr, einfach Recht zu haben. Man muss auch relevant, verständlich und vor allem emotional sein. Mit seinem Buch Propaganda for the Good bringt er genau das auf den Punkt. Gute Ideen setzen sich nicht automatisch durch, sie müssen erzählt werden. Und zwar so, dass sie Menschen erreichen, bewegen und begeistern. In unserem Gespräch geht es um den Mut zur Veränderung, um die Kraft von Geschichten und um die Frage, warum die größte Gefahr für Unternehmen heute nicht schlechte Produkte, sondern schlechte Kommunikation ist. Es war ein super spannendes und vor allem fesselndes Gespräch, bei dem ich euch jetzt ganz viel Spaß und viele neue Impulse wünsche. Lieber Jannis, ich freue mich sehr auf unser Gespräch, denn das Thema, über das wir sprechen werden, nämlich Kommunikation, ist für dich, so hat man das Gefühl, wenn man dich so sieht und auch dein Buch liest, mehr als nur ein Beruf, sondern eher eine Mischung aus Lebenshaltung, revolutionär, hau drauf oder auch die innere Überzeugung, dass Geschichten die Richtung einer Firma, einer Branche und vielleicht sogar eines ganzen Landes verändern können. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallihallo, mein Lieber. Hi.
Jannis, wenn man auf deinen Weg schaut, dann beginnt der nicht geschniegelt in irgendeinem sterilen Kommunikationshandbuch, sondern ziemlich praktisch, ziemlich journalistisch und auch ehrlich gesagt ziemlich nah am Maschinenraum der Aufmerksamkeit mit Studium, mit Medien, mit Journalismus, Stationen bei RTL im redaktionellen Umfeld und dann eben auch bei der Bild, also dort wahrscheinlich, wo man sehr wahrscheinlich schneller lernt, was eine Geschichte ist, als in manchen Seminaren in mehreren Semestern. Später ging es bei dir dann auch Richtung Presse- und Kommunikationsarbeit, erst im Hochschulumfeld, dann bei der Founders Foundation und bei Hinterland of Things, also genau dorthin, wo auch Gründung, Technologie, Mittelstand und Zukunft aufeinander prallen und irgendwie ein roter Faden, den man da rauslesen kann, zumindest habe ich es jetzt mal rausgelesen, so, es geht jetzt bei dir nicht nur ums Berichten, sondern auch wirklich um Wirkung erzeugen. Und das Spannende, 2020 dann kam es dann soweit, dass während viele Menschen in der Pandemie erst einmal irgendwie vielleicht erstmal in Deckung gegangen sind etc., hast du die Trailblazers, eine Agentur, mitgegründet, bei der wahrscheinlich viele gesagt hätten, schwieriges Timing, ja, aber du hast es getan und ihr habt es trotzdem gemacht und in dieser Phase der maximalen Unsicherheit aus Bielefeld heraus, klare Haltung, klare Handschrift und mit einer Überzeugung, dass Kommunikation neu gedacht werden muss, wenn man Zukunft nicht nur kommentieren, sondern auch mitbauen will. Und aus dem Projekt ist nicht nur eine kleine Boutique entstanden, nein, es ist eine der Top 3 Kommunikationsagenturen in Deutschland geworden und über die man auch tatsächlich sehr viel spricht. Und da bist du auch nicht unbeteiligt daran. Du bist immer wieder in den Medien, erst vor kurzem in der Bild-Zeitung bezüglich dem Beschluss der Bundesregierung über die 1.000-Euro-Prämie. Jetzt bist du auch vor kurzem in die Riege, ich habe schon genannt, du hast auch ein Buch geschrieben, du bist vor kurzem in die Riege der Autoren, hast du dich mit eingereiht mit dem Buch. Ich habe es hier auch dabei, Propaganda for the Good, das ich auch nur allen empfehlen kann. Einen Spiegel-Bestseller-Autor hast du da geschrieben, werden wir auch heute noch ein bisschen darüber sprechen. Und 23, jetzt mache ich kurz noch einen Sprung wieder zurück. Aber ich wollte das Buch jetzt schon einmal erwähnen, weil das ganz gut da hineingepasst hat. Hast du auch nochmal gegründet, nämlich Open Champion, mit dem du schon wieder, sage ich jetzt mal, so ein Modell für Zusammenarbeit, Unternehmertum und Wandel baust und irgendwo zwischen Universität, Agentur, Buch und Familienleben und Zukunftserzählungen steht dann bei dir auch irgendwo der Satz, Kommunikation ist nicht Beiwerk, sondern das Betriebssystem von Veränderung. Und das vereint Themen wie Digitalisierung, Narrative, auch Macht und Verantwortung und die sehr berechtigte Frage, warum heutzutage viele Unternehmen eigentlich noch so kommunizieren, wie als wären sie im Jahr 2010 oder früher. Dem wollen wir uns auch gleich widmen und da wollen wir auch tiefer einsteigen. Zuerst geht's aber Richtung A-B-Fragen. Du weißt, was auf dich zukommt?
Ja, klar. Nicken. Und selbst wenn nicht, was habe ich für eine Wahl?
ist richtig. Montagsmorgens ist da genau das, was man sich wünscht. Ja? Ja? Manche essen Knoppers, ja? Andere kriegen die AB-Fragen. Dann starten wir. Bildung online oder offline?
A.
Also online. Dann automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung? Alle, die es nicht sehen können, Janis quält sich und überlegt lange. Und jetzt kommen noch drei Fragen, dann hast du es. Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Nee.
Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Nee.
Webmeetings oder persönliche Treffen?
A.
Okay. Warum hast du dich für Bildung online entschieden?
Aus dem Grund, weil ich denke, dass die Zukunft uns sagen wird, dass es A sein wird, noch viel mehr. Und ich nicht daran, nur weil ich gerne B sagen würde, B sage, sondern weil ich glaube, dass es viel mehr A sein wird, weil die Möglichkeiten und Potenziale der Zukunft das heutige um ein Vielfaches überragen werden und eigentlich nur die Geschwindigkeit online dargestellt werden kann, in der auch Wissen sich weiterentwickelt.
Okay. Dann warst du bei automatisierter Entscheidungsfindung?
Ja, das mache ich so ein bisschen ärgernd, weil ich denke, dass ganz viel über Entscheidungen geredet wird, aber wichtig ist einfach nur, dass es eine Entscheidung gibt. Ich glaube, 80-90% der Entscheidungen sind belanglos, wie sie getroffen werden. Hauptsache, sie werden getroffen. Und eine KI macht sich da nicht so einen Stress und macht nicht eine Woche lang einen Meeting-Marathon.
Für mehr Freiheiten, Entschuldigung, jetzt bin ich durcheinander gekommen, du hast dich für mehr Freiheiten für Unternehmen entschieden.
Ja, auf jeden Fall. Also mehr Freiheiten, das ist mein Weltbild. Freiheit ist das Gut, wofür ich antrete und davon sollte jeder mehr haben und das gilt auch für Unternehmen. Grundsätzlich liegt dahinter das Weltbild, dass Unternehmer sehr stark mit sozialer Verantwortung intrinsisch arbeiten und dementsprechend kann man denen ruhig auch vertrauen, dass sie gute Dinge tun.
Okay. Und dann war es Wahrung, also weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit.
Ja, ich glaube, das Thema Datenschutz ist natürlich grundlegend unfassbar wichtig auf ganz vielen Ebenen. Nur ich glaube, dass wir noch dann lernen müssen, welche Möglichkeiten dahinter liegen. Und ich glaube, wenn man bestimmte moralische aus der Vergangenheit gelernte Glaubenssätze loslassen kann, dann wird man sehen, was damit möglich ist und dass das nicht automatisch böse ist und es geht direkt um Ausspionieren und sonst was, sondern wenn es eine entsprechende Regulierung gibt, wo ja viele Institutionen daran arbeiten, dann wird das ein unglaublich tolles Geschäftsmodell werden, was man mit Daten machen kann. Und insofern bin ich da auch pro locker bleiben.
Okay. Und last but not least, waren es Webmeetings?
Das habe ich gesagt, weil unterm Strich der Erfolg, gerade der initiale Erfolg der Trailblazers, niemals ohne die Möglichkeiten von Web und Co. möglich gewesen wären, von Online-Meetings, und wir konnten, oder ich konnte am Tag 8 Meetings machen mit von Berlin bis Barcelona und irgendwie, keine Ahnung, von links nach rechts. Und diese Skalierung da drin war damals einfach für uns Gold wert. Und grundsätzlich liebe ich den Kontakt mit Menschen, und das wird es auch wieder deutlich, deutlich mehr geben, finde ich gut. Nur ich will einmal dafür werben, auch nochmal in der Zeit, wo wir jetzt irgendwie denken, es müsste alles wieder zurück ins Büro und es geht ja nur persönlich. Ja, wir kehren jetzt ein bisschen wieder dahin zurück, wie wir es alles gelernt haben und was sich natürlicher anfühlt. Aber die digitale Welt, wenn ich über Erfolg im Geschäft rede, bietet wahrscheinlich mehr Potenziale als das echte Leben.
Alles klar, super. Danke für deine Antworten. Kommen wir zur ersten Frage. Und ich habe in der Vorstellung schon kurz erwähnt, dass die Bild-Zeitung erst vor ein paar Tagen einen Bericht über dich geschrieben hat. Und dabei wurdest du als der Boss bezeichnet oder als Boss bezeichnet. Was hat das eigentlich, diese Bezeichnung, in dir ausgelöst? Weil ihr seid ja bei den Trailblazers ja auch eine sehr, habt ihr ja eine sehr flache Hierarchie, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Ja, ich denke da jetzt das erste Mal so richtig drüber nach, denn manche Dinge, die die Bild schreibt, da sollte man einfach nicht zu stark drüber nachdenken. Also grundsätzlich sehe ich mich nicht als Boss. Am Anfang der Trailblazers habe ich das ja sogar extrem abgelehnt, eine Art von ernsthafter Führung zu übernehmen. Das hat sich in der Lernkurve der Gründung geändert. Und heute gehe ich gerne voran. Und ich glaube, der ganze Laden, ob ich will oder nicht, sortiert sich danach. Und insofern kann ich damit leben. Aber ich glaube, außer in diesem Artikel hat mich in 6 Jahren noch niemand so genannt, außer spaßeshalber, halb ironisch vielleicht mal. Also insofern, ja.
Okay. Also ansonsten kann ich dich auch gerne so nennen, wenn du möchtest im Podcast. Also.
Ja, wie gesagt, es steht dir frei. Du kannst, gib mir die Namen, die du möchtest. Aber ich bin da wirklich, ich bin auch total uneitel, und ich bin auch, also da liegt alles dahinter. Das ist, wir machen uns Gedanken über Sachen, die wirklich unterm Strich so total belanglos sind, und ob man Sachen, dann, man kann aus allem irgendwie ein Staatspolitikum machen oder man lässt es einfach kurz stehen und macht einfach weiter. Also in dem Fall ist das jetzt ja nichts Schlimmes, aber an was wir uns alles aufhängen, da wird mir schwindelig. Also da habe ich weder Spaß noch möchte ich meine Energie dafür aufwenden.
Okay, ich habe es auch schon erwähnt, du sprichst ja oft auch mit viel Energie über Wandel und Zukunft und auch Wirkung. Und was hat dich eigentlich in deinem Leben so geprägt, dass du da so, ja, wie soll ich sagen, anzündest anstatt verwaltest, oder dass du da so Feuer und Flamme bist, da auch über das Thema Wandel, Zukunft und Wirkung zu sprechen, und das auch immer wieder bei dir, sag ich mal, ganz ein wichtiger Punkt ist, und das ja auch im Propaganda for the Good, im Buch, ja ein entscheidender Faktor ist.
Es ist natürlich schwer zu sagen, was genau und wie. Ich kann nur für mich sagen, dass ich schon immer Dinge nicht einfach akzeptiert habe, wie sie sind. Das, glaube ich, in der Grundschule angefangen und über die Schule durchgezogen, im Studium und generell auch im Alltag mit meinen Freunden. Ich glaube, ich habe relativ schnell verstanden, dass wir uns in dieser Welt auf Fiktion geeinigt haben, und Fiktion kann man ändern. Und die meisten dieser Fiktionen, auf die wir uns geeinigt haben, fand ich fragwürdig, dass die so sind wie Naturgesetze und so behandelt werden, und das hatte ich noch nie verstanden. Deswegen war ich in meiner Schulzeit auch sehr viel vor dem Klassenzimmer und nicht drin, weil ich es einfach nicht verstehen konnte, wie man das so predigen kann, als wären das die 10 Gebote und wir wären alle todesgläubig. Also dementsprechend hatte ich, glaube ich, einfach nur Glück, dass die Zeit sich so gedreht hat und dass die Zeit für im positiven Sinne Querdenker, für Rebellen, für Leute, die man vielleicht irgendwie als Querulanten abgetan hatte, diese Zeit ist jetzt halt meine Zeit, und jetzt haben die anderen halt Probleme. Und da kommt nur eins ins andere. Für mich ist es total logisch, dass wir unglaublich viel verändern müssen. Ja, okay, check, aber auch können. Und das habe ich von Anfang an geliebt. Man muss nichts so machen, wie es einem erzählt wird. Und das finde ich einfach geil. und Menschen dazu einzuladen, ihre Fiktionen, also ob im ganz Kleinen oder im ganz Großen, also im Konzern oder auch in der Politik, sich zu hinterfragen, ob die Fiktionen es wirklich wert sind, so zu tun, als seien es Naturgesetze. Das ist irgendwie was, was mir Spaß macht. Und ich glaube, dass wir noch eine viel, viel geilere Zukunft haben können. Und nur diese Zukunft wird sich uns nicht erschließen, indem wir es immer so machen, wie wir es immer gemacht haben. Also das ist für mich eine ganz einfache Formel. Und wie gesagt, dass du sagst, das statt zu verwalten, ich habe das nie gespürt und nie gelernt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also ich kenne diese Ideologie Spaltmaß nicht. Und deshalb ist das, toucht mich das gar nicht so sehr. Und ich kann gar nicht anders. Also das, was ich tue, kann ich nicht anders. Und wenn wir in 15 Jahren am Punkt sind, wo es jetzt echt so ist, okay, jetzt hat sich alles wieder gesettelt, jetzt können wir wieder optimieren, ja, dann sollte ich wahrscheinlich was anderes tun, weil dann bin ich ja der komische Festhalter an Veränderung, obwohl sie gerade gar nicht so nötig ist. Und dann höre ich halt auf. Und das würde ich mir halt manchmal wahrscheinlich auch von den Menschen wünschen, die jetzt gerade an der Macht sind oder die gestalten können. Leute, eure Zeit ist vorbei, geht doch einfach. Es bringt doch nichts. Ihr klammert euch da an irgendwas, was längst vorbei ist. Und ich sag mal so, die Videokassette und Videorekorder, die Zeit kommen nicht zurück, nur weil wir uns das so sehr wünschen. Also, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das liegt, glaube ich, sehr stark in mir. Und ich sehe die Potenziale, ich fühle die Potenziale, da kommt eins zum anderen und naja, und den Rest. Ja.
Ich bin schon mal gespannt, wir müssten in ein paar Jahren sprechen, wenn da dein Nachwuchs auch in die Schule kommt. Da habe ich auch gerade massive Themen, wo du denkst, wir müssen genau da mal loslassen und anders denken. Lass uns mal kurz zur Gründung kommen. 2020, mitten in der Pandemie, habe ich schon gesagt, Agentur gegründet, klingt eher nach mutig bis verrückt als nach vernünftig, ja, habe ich auch schon erwähnt. Was war damals eigentlich so der innere Auslöser für The Trailblazers? Sind ja nicht die, sondern ihr sagt ja The Trailblazers. Was war so die Initialzündung dafür, dass du gesagt hast, so, jetzt ist der Zeitpunkt, egal wie es draußen brennt, wir machen das. Oder war genau das der Punkt, zu sagen, es brennt draußen, wir brauchen jetzt hier eine andere Kommunikation, weil alle draußen irgendwie falsch agieren oder nicht so agieren, wie ich mir vorstelle.
Ich würde, wenn ich rauszoome, diese Gründung ist unabhängig von den Circumstances, also von den Gegebenheiten. Ja, von den Umständen. Das war total egal. Ich wollte das machen. Ich wollte das mit den Menschen machen, die das dann auch mitgegründet haben. Und dahinter liegt ja wieder, das war ja auch nur eine negative Geschichte, die da erzählt wurde, dass das alles nicht geht. Das ist mir aber total egal, was die Leute sagen. Also wirklich, das ist mir so egal und damals das auch schon. Das Einzige, so ein bisschen Panik hat uns dann, sag ich mal, so ein bisschen am Hintern gekrabbelt in dem Moment, weil wir wirklich gründen wollten. Und das war dieser Moment, wo dann, ich sag mal, wir wollten eigentlich im April 2020 gründen. Wenn man sich jetzt zurückerinnert, im März 2020 wurde quasi Corona in Deutschland ernst genommen. Vorher war das ja dieses Chinesen-Ding und die fressen halt Fledermäuse und die trotteligen Chinesen. Dann hat man gemerkt, das hat scheinbar doch eine andere Dimension. Und da haben wir dann kurz einmal gesagt, weil ich war schon raus aus dem Job und ich hatte schon gekündigt und meine Mitgründer noch nicht und die wollten es quasi gerade tun und da habe ich gesagt, ey Leute, macht das vielleicht mal noch nicht, weil wir ja wirklich noch nicht wissen, ob jetzt halb Deutschland einfach stirbt, weil es eine Pandemie ist, also wirklich auf so einem Level, oder ob das jetzt einfach wieder das Übliche ist, jetzt ist was Schlimmes da und jetzt müssen wir mal gucken. Ich denke, wir wissen alle, wo es sich eher hin eingependelt hat und insofern war das okay und dann haben wir es ein paar Monate verschoben, also dass die rausgehen aus ihren Jobs. Aber das war so das Einzige, wo wir mal so ein bisschen verschoben haben, aber ich für mich persönlich überhaupt nicht. Ich habe in der Zeit auch geheiratet, wir haben in der Zeit auch entschieden, dass wir Kinder wollen. Ich habe das alles so nicht gesehen. Also die 95 Sachen, die alle gesagt haben, die sind jetzt unwiederbringlich schlecht, die sind mir egal gewesen. Und für mich war die Trailblazers das Logischste, was man tun kann. Ich hatte bei Bild gelernt, Hardcore-Storytelling und so wie Geschichten wirklich gehen, sodass die Menschen berühren, dass Menschen weinen oder lachen oder wütend sind oder naja, aus dem Fenster springen vor Freude. Ich hatte durch die Zeit über ein paar Jahre, ab 2016 so rum, so ein Deep Dive in das Thema Technologie, Digitalisierung, was alles in Zukunft nötig sein wird, aber auch möglich sein wird, Und das habe ich da gelernt oder erkannt, dass es dafür halt gute Geschichten braucht, um Leute wirklich zu begeistern für solche Dinge. Das war die Zeit Fauna Foundation, Hinterland of Things. Und die, ich sag mal, die Essenz aus Hardcore Storytelling und aus Zukunftszeug, das waren die Trailblazers. Und das war für mich eigentlich unverrückbar und ist dann für mich eigentlich auch nie zur Debatte, dass das nicht funktionieren kann. Also diese Logik und diese Gedankenwelt hatte ich überhaupt nicht. Für mich war das das Logischste auf der Welt. Und auch unsere Finanzplanung so als Anekdote war dann so ein bisschen ostwestfälisch und auch angepasst an das, was man so gehört hat. Daran geglaubt, an dieses, sage ich mal, moderat schlecht betrachtete oder sehr bescheiden betrachtete, habe ich nicht. Ich habe gedacht, gut, okay, dann machen wir das erstmal so, dann sind wir safer als safe. Das war nach 3 Monaten hinfällig. Also das, ich kann da nur sagen, wenn man an eine Sache glaubt, in sich drin, intrinsisch, dann ist eigentlich das, was außen passiert, egal. Und heutzutage, ich glaube, um den Bogen mal nach ganz vorne ins Jetzt zu spielen, so viele arrivierte und tradierte und auch ehemals erfolgreiche Unternehmen, die machen ja auch immer die äußeren Umstände für alles irgendwie, weiß ich nicht, verantwortlich. Vielleicht glauben sie einfach nicht mehr an das, was sie tun. Und vielleicht ist die Antwort die, die sie nicht sehen wollen und nicht leben wollen. Aber vielleicht ist das die ehrlichste Antwort von dem. Und wenn man an was glaubt, dann zieht man es halt durch. Und ja, was hätte im schlimmsten Fall passieren können? Dann machen wir nach 6 Monaten halt was anderes. Also ich bin da super entspannt gewesen und hatte dieses ganze Krisengerede, das ist mehr oder weniger an mir abgeprallt. Hab natürlich verstanden, dass viel mehr Leute das sich jetzt nicht trauen. Aber wenn jetzt alle gesagt hätten, sie gründen, dann hätte ich auch trotzdem gegründet. Also weißt du, es ist für mich, es war, weiß ich nicht, so, als wenn du halt irgendwie siehst, okay, ich muss jetzt hier noch 5 Schritte gehen, um da anzukommen, wo ich hin will, dann sagt man sich ja auch nicht, oh, wenn bei den 5 Schritten jetzt auf einmal, weiß ich nicht, ich mir beide Knöchel gleichzeitig breche, was mache ich dann eigentlich? Also geh die einfach und das ist gut. Also nicht so viel nachdenken, einfach durchziehen an das, was man glaubt. Ich trivialisiere quasi wahrscheinlich jetzt auch ganz viele Dinge, die Leute so denken, wie kann man das jetzt alles so, ja, aber so stumpf war es einfach. Also ich habe auch irgendwie keine Lust mehr dazu, darüber so zu reden, als wäre das so eine unfassbare Heldenstory, weil es so einfach ich nicht empfunden habe. Mhm. Ich habe das so nicht empfunden, wir haben einfach die Dinge gemacht, die zu tun waren, an die wir geglaubt haben und das hat halt geklappt. Ja.
Ja. Nee, finde ich gut, also ich bin ja auch, soll ich einfach mal machen und dann schaut man, was dann rauskommt, ja, wenn man dann Bock hat, dann wird das auch funktionieren, ja. War bei mir auch nicht anders.
Ja, und für mich, wie gesagt, das war einfach mal schauen. Für mich war das so total, das war so obvious. Das war so, wieso gibt's das denn so, ja, okay, das kann doch gar kein Szenario in meinem Kopf, ist kein Szenario entstanden, in dem das nicht funktionieren kann. Gab's nicht. Mhm. Also es wäre das für mich Überraschende gewesen, wäre das nicht funktioniert. Da hätte ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Jetzt im Nachhinein habe ich irgendwann mal gesehen, 60% aller Gründungen gehen nach 3 Jahren pleite. Nach 5 Jahren sind es irgendwie dann nochmal davon, die nochmal 40% oder so. Ja, im Nachhinein kann ich mir das auch alles angucken. Nur, das gilt halt für uns alles überhaupt gar nicht. Also lasst mich mit dem Zeug in Ruhe. Ne? Also, keine Ahnung. So, das ist auch für mich ein Anspruchsdenken zu überleben. Das ist doch alles kein Anspruchsdenken. Also das ist, was ist denn das? Ich gehe doch nicht in irgendeinen Job oder in eine Gründung, um zu überleben. Also das ist ja schon wieder eine Einstellung. Ja, dann weiß ich nicht. Dann mach doch Bürgergeld und warte einfach ab und also wirklich, ich bin auch zudem total performanceorientiert. Ich liebe Leistung, ich liebe Gestalten, ich liebe Dinge in kürzester Zeit radikal voranzubringen. Das ist so in meinem Innersten verankert, das ist dann teilweise zu Hause auch ein Problem, ne? Weil ich es dann auch nicht gut sein lassen kann. Ich gucke auf alles und sehe nur nach vorne.
Ja. Ich sehe schon, ich habe den Punkt erwischt, den richtigen Triggerpunkt diesbezüglich. Dann Die Trailblazers, ihr seid ja jetzt keine klassische PR-Bude, ich sage es jetzt mal so, flapsig, ihr habt euch ja schon ein bisschen anders aufgestellt, auch ein bisschen schärfer, auch du hast jetzt gesagt Storytelling und so weiter und so fort, ist ja ganz wichtig, ihr seid für digitale visionäre Transformation und auch die neue Wirtschaft, habt ihr diese Schärfe eigentlich von Anfang an so gehabt oder ist das dann auch noch einmal über die Zeit schärfer geworden oder hat sich das dann nachher nochmal dorthin entwickelt, so wie ihr jetzt auftretet?
Also wir haben nie versucht, ich habe nie in Zielgruppen gedacht so richtig. Für mich war das die einzigen, mit denen ich arbeiten wollte. Also deswegen brauchte ich mir nie über Zielgruppen keine Gedanken machen. Alles andere habe ich per se abgelehnt. Also egal, welches Geld dahinter liegen würde, das hatte ich gar keinen Spaß dran, hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt. Und für mich klar, wie die Zukunft sich entwickelt. Also setzt man auf die, die in Zukunft gewinnen werden und nicht auf die, die, ja, weiß ich nicht. Naja, und wir haben nie versucht, es jemandem recht zu machen. Nie. Also all das, was man eigentlich heute lernt, wie man eine Gründung macht und wie man jetzt auch vielleicht in Marketing oder Vertrieb oder Kommunikation generell auf die Bedürfnisse, war mir total egal. Ich wollte das machen, woran ich glaube, dass es einen unfassbaren Impact hat. Und diese Strahlkraft und diese Ambition wollte ich direkt nach außen bringen. Kein Dienstleister sein, Teammate auf Augenhöhe, sich an Leistung messen zu lassen, nicht an geschrubbten Stunden. Das war für mich logisch. Ich wusste gar nicht, dass die Branche das so nicht macht. Aber ich konnte mir das halt nicht vorstellen. Als ich das jetzt über die Jahre immer gelernt habe, dachte ich, ja, warum baut ihr denn so eine Scheiße? Und denkt auch noch, dass das eine gute Idee ist. Also das ist ja Wahnsinn. Wie kann man auf so, wer ist jemals auf diese Idee gekommen? Das ist ja wirklich gut für uns, dass diese Idee mal entstanden ist, weil das völlig idiotisch ist. Aber so what? Egal. Das war mir immer, auch das war mir egal, wie andere das machen. Und da waren ja auch so Themen Ausbeutung in Agenturen und so. Ich war mir alles unbekannt. Dadurch wurde für uns natürlich nur leichter. Also, dass die so kacke sind, das war mir halt alles nicht bewusst. Oder es gibt ja auch natürlich ganz andere, ne? Aber so um Großtenor, sagen wir mal, dass so die Wahrnehmung auch der Branche von sich selbst so war. Und wir waren eigentlich schon immer polarisierend und bei uns haben sich vielleicht immer weniger Menschen und Unternehmen gemeldet als bei anderen, aber ich würde sagen, eigentlich am Anfang schon viele die richtigen. Und heutzutage ist das eigentlich so, wer uns anruft, weiß genau, was passieren wird und wir haben da nicht viel Diskussion. Mhm. Wir sind eine klare, kategorisierte Tablette, die genommen wird und da ruft uns auch keiner an. Also wir sind, gepresstes Red Bull und nicht die Tablette Baldrian und das weiß auch jeder. Und wer Baldrian will, der soll irgendwen anders anrufen oder begleitete Sterbehilfe braucht, soll auch jemand anderen rufen, die Krisenkommunikationsleute. Wir sind Fortschritt, wir sind progressiv, wir gehören zum Teamgewinner. Und ja.
Was macht gepresstes Red Bull anders als Valium? Was macht ihr? Was bietet ihr an, wenn ich jetzt bei euch anrufe?
Ja, ich glaube, gepresstes Red Bull mit Valium zu vergleichen, würde ich auch nicht uninteressant, to be honest. Aber sag mal, da würde ich jetzt eher sagen, gepresstes Red Bull gegen Baldrian, damit es fair bleibt.
Baldrian, Entschuldigung, ja.
Ja, sonst müsste ich jetzt eher wahrscheinlich was eine andere chemische Substanz nehmen, aber damit es fair bleibt. Aber ich glaube, dass wir davon ausgehen, dass Kommunikation der Anfang und die Basis für Wandel ist, dass Kommunikation die Anfang von Wertschöpfung ist, dass Kommunikation der Gamechanger ist für alles, was im Unternehmen ansteht, intern und extern. Und dementsprechend gehen wir damit, also als hätten wir hier wirklich, ich sag mal, den heiligen Gral, der über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Und in diesem Glauben fangen wir an und das bedeutet eigentlich alles. Wir sind eben nicht am Ende der Wertschöpfungskette und machen dann über eine beschissene Sache Konfetti und dann sollen die Leute das irgendwie gut finden. Wir gehen mit rein und wir konzeptionieren fast schon nur Sachen, an die wir auch im Produkt oder in der Technologie, an dessen Versprechen wir glauben. Tun wir das nicht, sind wir raus. Und ich glaube, diese Art von Miteinander und Commitment und auch diese Art von, was Kommunikation bewegen kann, das braucht es auf der anderen Seite genauso. Ne? Also sonst funktioniert das gar nicht. Wenn wir mit Partnern starten, dann, die wir ja auch Partner nennen und nicht Kunden oder so, also das fängt schon auf ganz vielen Ebenen an, dann sage ich schon auch immer die Promesse, ey, uns muss allen hier klar sein, Kommunikation wird nicht gelingen. Und dann ist man so, okay, warum seid ihr denn da? Sage ich, ja, ist eine Mission Impossible, aber man kann eine Mission Impossible schaffen und wenn man das geschafft hat, dann verändert sich die Welt. Und die meisten denken so, ja, Kommunikation, ja, machen wir so irgendwie mit oder so, naja, okay, brauchen wir ja vielleicht, aber eigentlich auch vielleicht nicht. Dann kann es natürlich nicht funktionieren. Und je komplexer die Aufgaben sind oder die Visionen und ich Kommunikation wie so ein Abfallprodukt betrachte, ja gut, dann kann es halt nichts werden. Das ist so, als wenn man sich überlegt, wie die perfekte Route aussieht, über ein Meer zu kommen. Und dann schmeißt man den Leuten einfach 3 Holzblöcke hin und sagt, ja, da ist doch logisch, wie es jetzt alles weitergeht. Jetzt baut ihr euch ein Boot irgendwie und das wird schon. Weißt du, lässt die Leute mit etwas zurück, was gar nicht funktionieren kann, egal wie cool deine Idee ist. Und wenn du das nicht rüberbringst, überzeugend und auf der Ebene auch zu verstehen, was man da reintun muss an Ressourcen, damit meine ich gar nicht Geld, sondern an Überzeugung und an ich glaube dran, dann wird das nichts. Vor allen Dingen in einer Welt, in der ja auch keiner mehr, deswegen bin ich ja wieder gewesen, es gibt ja diesen Spaltmaßweg nicht mehr. Wir wissen ja nicht, welcher Weg zu gehen ist und wie wir den, wenn wir es dann wüssten, könnte man den optimieren. Okay, nur wir kennen gerade den Weg ja gar nicht. Und mit einer perfektionistischen und detailreichen Kommunikation komme ich bei einem unbekannten Weg ja nicht weiter, weil ich ja gar nicht weiß, was nach der nächsten Ecke kommt. Da mache ich mich sogar unglaubwürdig mit. Das heißt, die Kommunikationsabteilung, gerade bei den großen Unternehmen, aber auch generell, ehrlicherweise, stehen eigentlich Change, Transformation und Fortschritt im Wege. Weil sie halt nicht aus ihrer Rolle rauskommen und dadurch ist es, da kannst du dir die guten Ideen eigentlich sparen.
Jetzt komme ich nicht aus der Kommunikationsbranche direkt, also auch nicht indirekt, aber wenn ich mir jetzt mal so dieses Spektrum, kannst du es ganz kurz noch aufmachen von, also wenn ihr begleitet Transformationen, Unternehmenstransformationen, aber innerhalb des Unternehmens die interne Kommunikation, aber auch nach außen hin, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Auch neue Produkte, Bewerbung und solche Geschichten? Oder was?
Ja, Bewerbung von Produkten vielleicht eher weniger in Ausnahmefällen. Also wir gehen eher an die Kern-DNA ran. Also keine Ahnung, ein so ein Case kann sein, als mein Freund Fabian Kienbaum, mittlerweile Freund, von seinem Papa übernommen hat. Mhm. Überraschenderweise wird der Sachen anders machen, weil er A, ein anderer Mensch ist und vielleicht auch ein paar Jahrzehnte jünger als sein Papa und naja, sich bestimmte Dinge verändern. Und für mich ist das in erster Linie einfach erstmal nur eine kommunikative Aufgabe. Und da setzt man dann an, wofür wirst du einstehen, worauf können sich die Leute verlassen, und das clusterst du so durch, das spiegelt sich dann irgendwann mal wieder, wenn du jetzt irgendein Interview von ihm siehst, aber auch ist ein riesen internes Thema, was natürlich unsichtbar ist, aber du musst die Leute ja einstellen auf Fortschritt, auf Veränderung und natürlich wird es dann anders und das ist jetzt so leicht vorstellbar, weil es ist nicht eine Technologie, sondern einfach ein anderer Mensch. Also stell dir vor, deine Frau, das Parameter, deine Frau wechselst du aus mit einem anderen Menschen. Ich tippe mal, es wird anders. Da muss man auch nicht viel mehr als die Grundschule überschritten haben. Ne? Aber wenn man dann so denkt, ja, es geht dann, ich bin ein anderer Mensch und ich will ganz andere Sachen, aber ich kann alles einfach genauso, das funktioniert halt nicht. Ne? Also man muss den Leuten da schon irgendwie die Faszination erklären, wo will man hin und gerade wenn es um Transformation geht. Also da setzt man dann an oder ein Unternehmen, wir gehen mal dahin, so auch ein, da haben wir über Seidensticker gemacht, die sind über 100 Jahre alt. Wir haben erstmals seit ein paar Jahrzehnten mit dem Unternehmensvisionen entwickelt. Und eine Unternehmensvision kaskadiert natürlich von links nach rechts, von oben nach unten. Das zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Unternehmen durchaus, bis in die neue Produktentwicklung, wenn es ernst gemeint ist. Also auf einmal gab es dann auch von Seidensticker, kennt man vielleicht für Hemd und oder Bluse, ne? Also Mann Hemd, Frau Bluse, traditional. Auf einmal gab es eine Unisex-Linie, weil wir gesagt haben, wir glauben an eine Welt, in der jeder Mensch Verantwortung trägt. Dazu gehörte dann eben auch, dass man dementsprechend auch Unisex anbietet. Weil ansonsten irgendwie die Vision zu Ende gedacht, macht gar nicht so richtig viel Sinn, wenn man dann so trennt. Also, und so merkst du dann, wenn du wirklich in das Innerste der Unternehmen kommst oder die sich so öffnen, dann kann man etwas Nachhaltiges, damit meine ich nicht green irgendwas, sondern etwas langfristig Erfolgreiches erzählen, was wirklich ineinander greift, über Jahre hinweg. Wenn ich nur irgendwo bei Punkt 61,45 in der Wertschöpfung anpacke, dann ändert sich ja meistens überhaupt nichts. Weil das ist einfach nur eine Modifikation. Aber wenn der Kern, und der muss sich in meiner Meinung, deswegen passt es eben zu meiner Persönlichkeit auch so gut, wenn es gerade möglich ist, dass der Kern sich radikal verändert, von Geschäftsmodell bis Menschen bis alles muss irgendwie anders werden und auch die Rahmenbedingungen sich so fundamental verändern, habe ich in meiner Gründungsgeschichte nicht erlebt, aber man merkt es jetzt ja auch, so Technologiethemen, die machen schon Sachen, ne? Also da geht schon was, ne? Und die verändern Dinge. Und da würden wir eigentlich sagen, da können wir wirklich wahrhaftig Wirkung entfalten, die wirklich explodiert. Und dann ist eigentlich auch der Channel egal, dann sind die Maßnahmen egal, dann sind irgendwelche KPIs und sowas alles egal. Nur die meisten Kommunikatoren denken immer daran, ich soll irgendein Produkt verkloppen und dann gibt es irgendwelche bescheuerten Marketingmetriken, die wir uns alle ausgedacht haben, an die keiner richtig glaubt, aber die ist die Rechtfertigung beim den Geldmenschen. Damit sie irgendwas, also lange Rede, kurzer Sinn, wir versuchen wirklich im Innersten, und da gibt es ja auch ein Kapitel im Buch zu, im Innersten des Unternehmens der Menschen zu finden, wieso, weshalb, warum und wofür. Und wenn man das gefunden hat, dann hast du die Bausteine für eine erfolgsversprechende Kommunikation und wir machen das in unserer Nische, dann mit unseren Disziplinen, aber es fängt immer eigentlich bei Punkt Null an.
Jetzt hast du dein Buch schon erwähnt, Propaganda for the Good, wo du einige dieser Themen auch niedergeschrieben hast, wo es ja auch vor allem darum geht zu sagen, hey, wir müssen heutzutage anders kommunizieren, es geht einfach nicht mehr, unsere Aufmerksamkeitsspanne wird geringer, gerade dass wir noch hier, so wie bei Ted Lasso, der auch immer den Goldfisch erwähnt, ja, von der Aufmerksamkeitsspanne und so weiter und so fort, wir müssen das anders machen, wir scrollen und etc. pp. Ja, lass uns vielleicht kurz einmal auf das, oder lass uns kurz auf das Buch gehen und vor allem damit starten. Warum hast du es eigentlich Propaganda for the Good genannt? Du hast es erklärt ein bisschen, aber kannst du es jetzt den Zuhörerinnen auch, also im Buch selber erklärt, aber kannst du es den Zuhörerinnen auch mal ganz kurz wiedergeben, warum du dich für so einen Titel entschieden hast, der doch auch, ja, wo man vielleicht mit Propaganda oftmals sehr gerne auch was Negatives verbindet?
Ich glaube, es gibt keinen, der damit was Positives verbindet. Insofern habe ich da natürlich die Chance gesehen. Ne? Nenn das Buch Kommunikation 2050. Ja, wird das kein Spiegel-Bestseller. Ne? Also da fängt es damit wieder an. Das ist die Kernessenz des Buches, spiegelt sich auch im Titel wieder. Die Kernessenz meines Glaubens spiegelt, was ich glaube, spiegelt sich in der Agentur wieder. Spiegelt sich darüber wieder, in welche Artikel über uns entscheiden. Also wir sind unser eigener Use Case und das Buch ist ein eigener Use Case. Um zu gucken, was eigentlich so geht in dieser tradierten Buchwelt. Das ist die einen Teil der Antwort. Der andere Teil der Antwort ist, dass ich, und das kommt aus dem Inhaltlichen und das ist mir sehr, sehr viel wichtiger, ich glaube in meinem tiefsten Innersten daran, dass die Menschen, die es, ich sag mal pauschal gesprochen, eher gut mit der Welt meinen, also die so Demokratie ganz gut finden, Menschenrechte ganz interessant finden, die bestimmte rechten Gedankengüter nicht so in sich drin tragen und sowas. Also die es irgendwie ganz gut meinen mit ihrer Umwelt, also auch in dem Fall Umwelt, aber ne, die ist, ich glaube, man hat da so ein Gefühl, ne, die es irgendwie gut mit der Welt meinen. Die kriegen es nicht hin, ihre eigentlich schönen und tollen Sachen so zu erzählen, dass sie spannend sind. Das ist für mich das Interesse. Das ist das Credo. Die kriegen es nicht hin, die Übersetzung zu... Wir konkurrieren mit Netflix. Wir brauchen Entertainment. Wir müssen eine Aufmerksamkeitsshow liefern. Das machen die nicht. Aus so einer, das wärst du eigentlich prädestiniert für in der vorteilhaftesten Welt. Je mehr Professor, Doktor, je mehr Akademia, desto mehr würden sie es moralisch ablehnen, weil sie sagen, das brauchen wir alles nicht. Die Zahlen sprechen für sich oder die Tatsachen sprechen für sich oder die Wahrheit ist doch unumstößlich. Ja. Ich glaube, die heutige Welt zeigt, dass Wahrheit ganz, ganz viel Hilfe braucht. Ansonsten ist sie völlig irrelevant. Es gibt zu allem 533 Meinungen. Wahrheit und Wahrnehmung ist ein Riesenthema. Das war in der Geschichte der Menschheit immer schon riesig, relativ. Und es ist heute genauso geblieben. Und heutzutage müssen wir damit leben und damit arbeiten. Und ich finde es halt cool, dass es so viele Dinge gleichzeitig sind, wo unser Gehirn völlig überfordert ist und du kannst nur entscheiden, wenn du Emotionen bedienst. Alles, was Emotionen nicht bedient, fällt schon mal aus deinen Entscheidungsgrundlagen raus, vor allen Dingen in dieser überfrachteten Welt. Und dementsprechend brauchst du Emotionen, du brauchst krasse Stories, du brauchst wirklich ein Niveau wie Kollege Trump und Co. Und man kann von dem halten, was man will. Das Spiel der Aufmerksamkeit macht er großartig und selbst wenn solche Dinge entstehen, wie der Gaza-Frieden vor ein paar Monaten, muss man sich mal angucken, was der daraus für ein Festival macht. Und das kann man verurteilen oder man muss anerkennen, einfach ansonsten wären es halt 10 Zeilen in irgendeiner in der FAZ gewesen. Frieden in Gaza jetzt, jo, Haken dran. So ist es nochmal ein Happening. Du brauchst heutzutage ein Happening, egal was du tust. Und du brauchst eben auch dieses Innerste in dir drin, wieso, weshalb, warum, was ist das Big Picture. Und wenn du das alles nicht hast, dann verpufft es. Und die Leute, die keine Substanz haben, die verstehen das. Und man muss halt auch verstehen, dass eine Lüge, wenn ich sie erzähle, ich weiß, dass ich eine Lüge erzähle. So viel Mühe gebe ich mir ja auch, dass die Leute die Lüge glauben. Ist ja logisch. Und wir werfen da einfach so eine schnöde Wahrheit hin, die überhaupt nicht kämpft. Und die Lüge heutzutage gewinnt im Kampf gegen die Wahrheit. Weil die Lüge einfach viel spannender ist. Und da sind so viele Parameter drin. Ja, und darin sollte man tunlichst Rückschlüsse, meiner Meinung nach kann man daraus Rückschlüsse gewinnen, die einem sagen, wie Kommunikation heutzutage eben ganz anders gedacht werden muss. Auch wenn es uns rhetorisch teilweise vergewaltigt vorkommt, auch wenn es uns verkürzt vorkommt und auch irgendwie nur so, oh Gott, das kann man doch jetzt so nicht machen. Aber die Kommunikation verändert sich radikal. Und ich glaube, diese Veränderung ist evolutionären Ausmaßes, und das meine ich ernst. Unsere Gehirne passen sich an die Technologie radikal an und in Zukunft wird nicht der überleben, der sich fokussiert auf irgendwas Physikalisches in der Nische fokussieren kann und da der Experte ist, weil am Ende solche Sachen, das kann im Zweifel die künstliche Intelligenz später besser. Aber als Mensch damit umzugehen, mit dieser unfassbaren Geschwindigkeit und dieser Gleichzeitigkeit, das wird die Aufgabe sein unseres Gehirns und unsere Gehirne lernen das gerade. Und man kann dann sagen, das finde ich aber doof, aber wie so immer bei Evolution ist Geschmacksfragen, Evolution, es gibt nichts, was Evolution egaler ist, als wie du das findest. Und dann lernt man halt einen Umgang damit oder man tut es halt nicht. Und wenn man es nicht tut, ja, ich glaube, da muss man nur einmal googeln oder ChatGPT fragen oder Perplexity, was passiert, wenn man evolutionär hinten rausfällt, dann ist man halt nicht mehr da. So, und ich würde halt sagen, das ist aber trotz dessen eine Riesenchance, weil wir damit halt in kürzester Sache auch demokratisch total geile Sachen erreichen könnten. Also im demokratischen Sinne, coole Sachen für Unternehmen, Wandel in kürzester Zeit gestalten können. Also obwohl es so komplex ist, nur wir machen es halt nicht, weil wir halt die falsche Kerndenke haben. Und dadurch verschenken wir unglaublich viel Potenzial und rechtfertigen das mit einer moralischen Überlegenheit, dass das ja so, ach, das geht ja alles gar nicht. Man dreht sich pikiert ab und das war's. Und wenn das die einzige Reaktion auf Evolution ist, ja, im Buch habe ich es, glaube ich, so skizziert, der Neandertaler findet das Feuer. Ja, manche üben halt damit arbeiten, manche verbrennen sich auch und machen einfach weiter und können damit irgendwann umgehen. Wenn man nur so sagt, nein, das passt nicht zu meinem Lebensstil, das Feuer lehne ich ab. Ich glaube, 50 Jahre weitergesprochen war von den Neandertalern, die das gemacht haben, keine einziger mehr da. Und das noch Allerschlimmste in unserer heutigen Zeit im Bild finde ich noch, also in der Analogie, die Leute, die dann das Feuer einmal probieren, ich sage jetzt so dieses Propaganda for the good Feuer, sich einmal leicht verbrennen, sagen, oh nee, das geht ja gar nicht, da verletzt man sich ja nur. Komisch bei neuen Sachen. Dass es nicht sofort perfekt läuft. Surprise. Wow. Das gibt's ja gar nicht. Das habe ich ja noch nie erlebt in meinem Leben. So als Kind, weiß ich nicht, ich lerne Fahrradfahren, ja klar, ich fahre sofort Tour de France, ist ja logisch, so fängt das ja immer an. So, und diese Denke, also weißt du, man entschuldigt, ja, ich habe es ja mal ausprobiert, ja, ich habe jetzt mal, um es mal spielerisch runterzubrechen, ich habe jetzt ja mal einen LinkedIn-Post gemacht, da ist ja gar nichts mehr rausgekommen. Ach nein. Das ist ja unglaublich. Eine einzig kleine Maßnahme und du denkst, die Welt würde sich verändern. Ja, genau so, so ist ja alles im Leben. Also, was will ich damit sagen? Wir haben gerade von wem auch immer die größtmöglichen Gestaltungsmöglichkeiten hingelegt bekommen und wir trauen uns einfach nicht, in diesen Modus zu kommen, weil wir an irgendwas festhalten, was weiß ich auch nicht, warum auch immer.
Also schlechte Kommunikation ist eigentlich das größere Risiko als schlechte Technologie, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen zusammenfasse.
Absolut. Du kannst heute die Anti-Hunger-Pille erfinden für alle, könntest ein Kontinent das Leben retten. Und wenn du es nicht gut kommunizierst, werden die Leute lieber verhungern und sterben, als die Pille zu nehmen.
Ja, da gibt's ja auch Studien. Ich meine, du wirst, es ist ja halt immer dieser Heldenmythos ein bisschen. Ja? Wie ist das? No glory for prevention. Ja? die den Kühlschrank erfunden haben, haben wahrscheinlich mehr Leute gerettet, als die irgendeine gewisse Medizin erfunden haben. Ja? Aber die den Kühlschrank erfunden haben, haben da jetzt keinen Ruhm erhalten dafür. Ja? Ich sag's jetzt mal so. Im Buch, du hast es ein bisschen erwähnt, du hast Demokratie erwähnt, du hast Politik erwähnt, aber der Fokus liegt ja ganz stark auf der Wirtschaftskommunikation. Das ist jetzt auch rausgekommen, ja, Unternehmen und so weiter und so fort. Warum wird genau dort aus deiner Sicht eigentlich dieses Potenzial so massiv unterschätzt? Ich meine, im Privaten, ja, sind ja gewisse Sachen für uns schon Usus, die aber vielleicht im Unternehmenskontext noch kein Usus sind und wo die Leute auch vielleicht zurückschrecken und sagen, nee, Zahlen, Daten, Fakten zählen mehr als Emotionen, Geschichten und so weiter und so fort. Woher kommt das? Und wohin müssen die sich bewegen oder wie soll das genau ausschauen?
Ich bin jetzt nicht jemand, es war ich früher mehr, der so missionieren will. Mir ist es ehrlicherweise im Innersten meines Herzens, glaube ich, teilweise einfach völlig egal, was die tun. Mittlerweile. Mehr und mehr. Weil, du, weißt du, never ride a dying horse und wer das tun will, ich dafür Freiheit, mach das, lauf gegen die Wand, bis es wirklich, also das ist für mich okay. Ne? Also die, ihr müsst gar nichts, niemand muss irgendetwas tun. Für mich ist einfach nur so, diese Zunehmung, also es gibt ja zwei Entwicklungen aus meiner Sicht, die es alternativlos machen. Also es ist für mich ungefähr so, als würde ich die Gravitation in Abrede stellen, so alternativlos ist das. Kommunikation war über viele Jahrzehnte, und davon gibt es immer noch Leute in diesen Unternehmen, war Kommunikation mehr oder weniger alleine, dass man kommuniziert. Die Infrastruktur, kommunikative Infrastruktur war super teuer. Telefonieren, erinnere dich selber dran, eine SMS aus Spanien, aus dem Urlaub an einen Freund in Deutschland schreiben, teuer. Oder an deine Jugend, du wolltest vom Festnetz jemanden Mobiltelefon anrufen. Da war ja, dass du, egal was du erzählt hast, war eine Wertschätzung, dass du es getan hast. Und deine Eltern fanden scheiße, weil super teuer. Also alleine Botschaften hatten, waren teuer zu überbringen. Es gab ja die Grüße, Mythos ist die Geschichte, ist Marathon, ne? Da läuft jemand 42 Kilometer, um eine Botschaft zu überbringen und dann zu sterben. Also heute würde diesen Preis keiner akzeptieren. Dann würde ich ein Telefon in die Hand nehmen, anrufen und sagen, da passiert was, kümmere dich drum. Damals war das anders. Und das hat sich hoch iteriert, ne? Von Telegraph bis, also was will ich damit sagen? Bis in die 2000er rein war die kommunikative Infrastruktur teuer. Auch für Unternehmen, für alle. Dadurch hat man sich Mühe gegeben, was Inhalt angeht. Halbwegs Mühe. Und alleine selbst belangloser Inhalt wurde wertgeschätzt, weil sonst hätte man halt gar keinen gehabt. Und jemand hat sich die Mühe, also ich glaube, man weiß, wo ich hin will. Also kommunikative Infrastruktur ist mittlerweile kostenfrei. Weil Internet ist sowas wie Strom, das zahlt man, das zahlt jedes Unternehmen, das zahlt man privat. Also wer hat in unseren Filden in Europa kein Internet? Glaube ich, ganz, ganz wenige. Und wenn sie es nicht haben, nicht aus Überzeugung, sondern weil wirklich Armutsgrenze zu krass. Und ansonsten kostenfreie Infrastruktur. Dementsprechend siehst du auch, wie schrebbelig und komisch und vermurkst unsere WhatsApp-Kommunikation wird. Man braucht 36 Nachrichten, um sich darauf zu einigen, dass man am nächsten Tag sich trifft. Und wo auch immer, hat man dann auch nicht geklärt, aber es geht hin und her. Rechtschreibung spielt keine Rolle mehr. Du musst dir überhaupt gar keine Mühe mehr geben. Die Sprachnachrichten 15 Minuten mal gerade rübergeschickt, kostet ja alles nichts. Videoanrufe nicht, Fotos, kostet alles einfach gar nichts. Die Infrastruktur umsonst. Haben wir, glaube ich, jetzt einen Haken an das Thema. Lassen wir das mal zu, diese Erkenntnis. Und jetzt ist seit den 2020ern das wirklich auf Null. Und jetzt kommt dieser glorreiche ChatGPT-Moment, der es einem wirklich hart gibt, wenn ich meine, so zu kommunizieren wie in der Vergangenheit. Content, Inhalte kosten ebenfalls nichts. Ich kann heute, jetzt, Perplexity, ChatGPT, Claude, ich kann alles machen. Ich kann jeden beauftragen, ein Buch zu schreiben. Ich kann sagen, Thema New Work im Mittelstand, mach mir 8000 LinkedIn-Posts. Fertig, in der Sekunde. Das heißt, wie die Qualität ist, spielt keine Rolle. Ich bin eher beim Thema, das können jetzt alle machen, das kostet nichts mehr. Dadurch wird der Inhalt noch langweiliger, noch austauschbarer und wird noch viel, 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 viel mehr. Logisch, weil alle können das jetzt ja irgendwie machen. Jetzt schütte ich in eine kostenfreie Infrastruktur, kostenfreie kommunikative Infrastruktur, schütte ich kostenfreien Inhalt. Das Armageddon. Flood the Zone in Reinform. Es ist komplett überlagert. Du wirst zugeschissen mit, in Klammern, in Anführungsstrichen, Informationen, irgendwelchen Entwicklungen, und das ist nicht zu überblicken für das menschliche Gehirn. Unmöglich. Und jetzt erst recht nicht mehr, ne? Weil kostenfrei gleich Armageddon. Und jetzt komme ich zum Punkt. Wenn das so ist, was mir ehrlicherweise kein anderer erzählen kann, dass es anders ist, wenn das so ist, was bleibt mir dann noch außer einer herausragend spannenden, entertainigen Geschichte? Nichts. Weil ich habe keine Hoheit über Informationsflüsse, ich kann keine Channels besitzen. Wenn ich die kostenfreie Inhalte anbiete, kostenpflichtige Inhalte anbiete, gehe ich irgendwie da, wo ich sie umsonst bekomme. Also es bleibt nur das Spannende. Und das haben Unternehmen nicht verstanden. Kommt es jetzt zu dem Punkt, habe ich dieses Spannende, dann sind die Leute sogar so jeck, die eigenen Leute im Unternehmen oder da draußen einfach, und geben den Sachen, die du dir überlegt hast, eine Viralität für umme. Du musst keinen zwingen. Wenn es spannend ist, teilen die Leute das. Das kann der größte Unsinn sein. Ja, damit muss man leben. Aber heutzutage kannst du in kürzester Zeit unglaublich viel Reichweite aufbauen, wenn du eine geile, entertainige Geschichte hast. Nur muss dir da klar sein, dass du einen roten Faden brauchst, Propaganda, also wirklich einen roten Faden, den du komplett durchziehst. Und es muss etwas sein, was mit Dingen wie Netflix oder Leute zeigen ihre Kätzchen oder den Eisbär Knut oder du musst mit Timmy dem Wal konkurrieren. So spannend muss es sein. Wenn du so spannend nicht bist, lass es einfach sein. Je mehr du Geld auf deine Botschaften werfen musst mit Werbekampagnen und so, desto schlechter ist deine inhaltliche Idee. Und dementsprechend bleibt einem, wenn ich jetzt mal, wenn man der Argumentation so folgen mag, bleibt einem ja nichts anderes übrig. Was willst du sonst machen? Willst du jetzt deinen Leuten sagen, jetzt jede E-Mail kostet 1 Euro für dich, damit du dir mehr Mühe gibst, geile Inhalte? Also das wird alles nicht passieren. Und dementsprechend ist das das Einzige, was überbleibt. Nur haben das Unternehmen eben nie gelernt. Und dazu deren Autorität, Unternehmer, also auch in der Hierarchie, ist ja auch untergraben. Also die Leute reden ja eh irgendwas. Also das gibt es ja auch das diffundiert. Das Einzige, was navigiert, ist die spannende Story. Hast du die nicht, ist alles andere völlig irrelevant. Deswegen, ich erinnere mich, wie gesagt, wir haben ja auch da unsere Highlights und so gesetzt. Und wenn man dann dieses Spiel einmal verstanden hat, dann merkt man, dass man mit minimal invasiven Mitteln, wenn man was Geiles schon vorher konzeptioniert hat, dann kriegst du auf einmal eine geschenkte Reichweite hin. Und die Leute merken noch nicht mal, dass es eigentlich eine Botschaft ist, die du ja verkaufen willst. Das checken sie nicht mal.
Wie finde ich diese Spannung oder dieses Entertainment? Ja, ich meine, als Unternehmer habe ich gesagt, wie komme ich dorthin, dass ich sage, das ist spannend, das ist das ist genau das, was raussticht in dieser Welt, die von so kurzer Aufmerksamkeitsspanne lebt und weiter scrollen und unendlich viel Inhalt, der teilweise KI generiert ist und so weiter und so fort. Wie finde ich das, dass ich diese Spannung und dass ich das dann auch noch so verpacke, dass ich auch meine Message rüberbringe? Ich möchte ja nicht nur irgendwie, ich sage jetzt einmal, irgendwas machen, nur damit es viral geht, dass ich sage, okay, gut, ich zeige jetzt, wie sich alle meine Mitarbeiter die Haare rasieren, keine Ahnung, ich mache jetzt irgendwo ein Beispiel, ja, und das finden alle super und lustig und sagen, der Vorstand rasiert sich die Haare in der Öffentlichkeit, sondern ich möchte auch eine Message vermitteln, eine Botschaft vermitteln, auch eine Transformation, einen Wandel gestalten. Das stelle ich mir extrem schwer vor. Ja. Wie geht ihr vor? Oder was macht ihr da? Oder was macht man da am besten?
Ja, du stellst dir das extrem vor. Für uns ist das, also wenn du ich weiß nicht, wir betreuen das Thema ja auch Elektron-Quantentechnologie. Also ich stelle mir Quantentechnologie, ich stelle es mir nicht nur so vor, das ist wirklich nicht ohne. Für die ist das irgendwie alles relativ selbstverständlich, was sie da tun. Für mich nicht. Und genau deine Frage, für uns ist das, was wir tun, auch sehr selbstverständlich. Du stellst es dir jetzt schwierig vor, für uns ist das nicht so schwierig. Nur, also und das meine ich jetzt überhaupt nicht, um uns zu überhöhen, sondern weil diese Vorstellungskraft, diese Alternativlosigkeit ist für uns total klar, was möglich ist und wie man es macht. Nur es fängt eigentlich damit an, übrigens denke ich, dass Schwierigkeit und Komplexität vor allem die Ausrede für Mutlosigkeit ist. Es ist halt eine bombastisch gute Ausrede. Ne? Ist zu komplex, dann haben wir...
Ja, da bin ich absolut bei dir. So. Die meisten sagen, boah, das
aber
ist zu schwer.
Deswegen meine ich, bin ich bei... Und du bist bei dem... Und genau bei dem ersten Punkt, die Wörter, die du gerade genutzt hast, Entertainment, wie kann das so spannend sein? Da sind viele Entscheider schon raus. Mhm. Weil die diese Denke gar nicht dran haben. Die haben diese Abfahrt im Kopf gar nicht. Weil sie über Jahrzehnte gelernt haben, dass Entertainment, Emotionen, Show, Inszenierung im Unternehmen vielleicht bei der Weihnachtsfeier was zu tun haben, zu suchen haben. Aber ansonsten ist das hier ein Ratioladen, wo man von den Menschen A bis Z, von den angestellten Nummern einfach eine Abfolge von Systemen erwartet. Dementsprechend prallen da Welten aufeinander. Vor allen Dingen, wenn ich wieder, jetzt schließe ich den Bogen wieder ein bisschen zum Anfang, Ingenieursdeutschland, Spaltmaßdeutschland, die Wörter, das hat alles nichts miteinander zu tun. Und wenn du im Kopf, und da bin ich wieder bei der Sache, wenn du nicht im Kopf erstmal erkennst, welches Potenzial es haben kann, dann brauchst du gar nicht anfangen. Oder genau dann passiert genau das. Ja, ich hatte doch jetzt mal einmal mir in so einem Video einmal, ich bin Olaf Scholz, hab doch einmal Aktentasche für die Öffentlichkeit geöffnet. AKA irgendein Vorstandsvorsitzender bleiben in deinem Bild, rasiert sich die Haare. Ja, wieso ist denn hier, das hat ja dann alles gar nicht geklappt. Ja, Digga, weil du es von Anfang an nicht gecheckt hast, du nur das letzte Element davon machst. Ja, was für ein Scheiß. Also ist ja klar. Also, so, und jetzt, es fängt, also deswegen meine ich, es fängt bei null an. Und dann kannst du langsam mal über, und wenn du da bist, also dann ist es quasi die Pro-Entscheidung Trailblazers, oder also in der Ideologie gesprochen, in der Kern-DNA, dann kann man darüber sprechen, wie man das alles macht und was dafür nötig ist. Und letztlich würde ich dir an dem Punkt sogar ein Stück weit, aber obwohl ich gerade gesagt habe, es ist Quatsch, aber trotzdem würde ich dir gleichzeitig auch wieder, und das macht es vielleicht aber auch so spannend wieder aus, dann mach's doch einfach mal. Rasier dir doch die Haare. Wer hat das denn bisher gemacht? Da guck doch mal, was passiert. Dann sagst du da halt noch deine drei wichtigsten Botschaften dazu, dann wird es immerhin 1 Million Mal geklickt und du hast deine wichtigsten Botschaften, so wir sind die geilste Bank Deutschlands und wir bieten unseren Angestellten alles im HR, was sie sich nur erträumen, dann ist es zumindest mal angekommen. Ja, immer dieses per se ausschließen, ich will das ja nicht. Ja, warum denn nicht? Hast du es schon mal ausprobiert und was ist dann? Dann hast du das halt gemacht. Das Spannendste, was die FDP produziert hat, jetzt bin ich in der Politik, aber das war ja nur wegen dem Haare abrasieren Thema, weil die Büttner hat sich auch die Haare rasiert, hat auch jeder mitbekommen.
Ja, ja, ist
hey,
richtig.
Robert, aber so sind die Menschen, wir striven nach, wow, es ist spannend und da gucken wir hin. Also und dann, genau, kommt die Königsdisziplin dahin, halt zu wissen, was man dann sagen will, wenn die Leute hingucken. Und nun, dann muss das halt auch geil sein, was man sagt, wenn die Leute schon hingucken. Ne? Also es gibt ja nichts Schlimmeres als ein Konzert vor 50.000, alle sind gekommen, weil du irgendwie was vorbereitet hast und dann am Ende singen da so jemand wie ich und mein Gesang ist wirklich traurig. Also natürlich gibt es da eine Abstrafung, ne? Da muss schon was kommen. Ne? Aber ja, so ist unsere Welt geworden. Aber ich meine, im Buch sind ja auch ein paar Beispiele drin oder wir haben das ja mit Aldi Süd ja auch gut hingekriegt. Ne?
Nehmen Sie die übrigens schön. Dieses Beispiel finde ich super, mit Döner für die Demokratie.
Döner für die Demokratie oder Döner für alle, ne? Vision erarbeitet, Demokratisierung von Lebensmitteln, kann bei jeder bei Aldi Süd nachvollziehen, ist logisch, Gutes für alle, ist, finde ich, ein tolles Versprechen, weil das kann auch jeder nachvollziehen, jeder soll was Gutes, also alles total nachvollziehbar, was zu einem so einem Grundversorgungsunternehmen irgendwie dazugehört. Nur eben interessiert uns dabei eigentlich, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, in einer akademischen, wir sind alle so toll und fortschrittlich Welt und unser Gedankengut ist ja ach wie toll, müssten uns ja eigentlich die gesunde Ernährung nur interessieren, Tomaten, Gurke, Salat. Das müsste uns ja interessieren. Interessiert natürlich die Leute nicht, was jeder automatisch erkennen kann, weil noch niemand ein Candlelight-Dinner beim Salat hatte. Aber okay, lassen wir mal zu, dass das eine Unternehmensdenke ist, dass das ja so toll sei. Es emotionalisiert die Leute halt nicht. Keiner ist traurig, wenn er eine Gurke für 5 Cent mehr kaufen muss oder sie einfach weglässt. Also ich kenne niemanden, der wirklich dann sagt, mein Leben ist jetzt schlechter geworden. Ich hatte die letzten 2 Wochen wirklich nur eine Gurke statt 2. Ich kenne niemanden, wirklich niemanden, der da so ein Staatsdrama drauf machen würde. Ne? So, also lange Rede, kurzer Sinn. Die Leute, und wenn du da unterwegs bist, wenn du die Vision hast, wenn du das Versprechen für die Welt hast, und dann kommt so ein Momentum in die Welt, wie es damals war, dass der Dönerpreis explodiert und du hast eben diese Vision, wir demokratisieren Lebensmittel, dann demokratisiert die doch die Lebensmittel, die die Leute lieben. Das deutsche Lieblingsgericht, den Döner. Und da haben sie sich erst gegen gewehrt, weil halt genau diese Unternehmensdenke, wir wollen, ja. Irgendwann nach 6, 9 Monaten haben sie dann verstanden, der oberste Guru hat dann gesagt, komm, machen wir einfach. Und dann war es so, haben wir gesagt, gut, dann gibt's jetzt den, dann machen wir eine Döner-Truck-Tour so und dann demokratisieren wir den, war ein Riesenbohai da drum, ging total viral. So, und dann konnte man das machen, also kann man sich im Detail, glaube ich, ziemlich viel angucken, wie das dann war. Also damit haben dann Leute stundenlang an diesen Dingern angestanden für einen Döner für 3 Euro oder für 2 Euro eben in der vegetarischen Variante. Alle Ingredients hatte Aldi Süd, die konnten also quasi indirekt sogar noch ihre Produkte promoten, sogar ihre geliebte Gurke. Also du konntest alles machen und gleichzeitig, jetzt komme ich zum Punkt, du hast einmal diese riesen Attention gehabt und dann konntest du im zweiten Schritt, weil die Leute erstmal da waren und viral und Themen in den Medien und alles machen konntest, auf einmal konntest du über, kann eine Familie am Ende des Monats überhaupt noch gesund einkaufen, thematisieren. Also die substanziellen Dinge. Nur es fängt eben nicht, also es fängt mit der Kernsubstanz an, was ist in mir drin, ne? Vision, Versprechen und Co. Aber dann geht es nicht mit Vision für die Masse weiter, also wie komme ich in die Öffentlichkeit oder wie komme ich in die Köpfe meiner 33.000 Angestellten, sondern dann, wie kriege ich aus der Substanz eine Essenz, die so spannend ist, die Leute einzuladen in die Substanz. Und Unternehmen machen sonst immer genau das Gegenteil. Die beschießen einen mit Substanz, warum jetzt die nächsten Handlungen genau so sein müssen. Die sind sogar richtig, nur die Leute haben keinen Bock drauf, weil sie es nicht fühlen. haben einfach keine Lust dazu, sind nicht attached, fühlen das nicht, verstehen es nicht, lehnen es leicht ab. Aber du brauchst halt diese Einladung ins Entertainment, das muss halt Spaß machen. Und das ist dieser Riesenmoment, den ich meine. Und es schließt Substanz überhaupt nicht aus, im Gegenteil, es öffnet Tür und Tor und bereitet Substanz den Hof. Nur ohne diese Show, ohne die Inszenierung, ohne das Entertainment, gleichzeitig aber ohne zu wissen, wofür eigentlich wirklich, macht alles eigentlich keinen Sinn mehr. Und dann kommt es aber zu solchen, dann kommt es halt zu diesen Fragestellungen, wo du dann sagst, ja, ich weiß nicht, ob ich dafür mutig genug bin oder traue ich mich das oder das haben wir noch nie so gemacht. Und dann sage ich, oh Gott sei Dank, dann haben wir als Trailblazers unseren Job gemacht. Weil wenn wir empfehlen würden, was ihr schon gemacht habt, was ihr euch immer traut, dann sind wir genau falsch. Das ist aber das, um den wieder diese alternative Route zu nehmen, was die anderen Agenturen machen. Deswegen ist es auch immer gleich. Immer gleich und immer gleich verzweifelt. Und das wird gerade so ein bisschen kaschiert, meiner Meinung nach, weil es halt auch so ein paar, wir sind ja im Kern, ist unsere Agentur Mitte 40. Ne? Es gibt da noch, das finde ich ja immer lustig, das zu sehen und ich finde, das feier das ja, weil Unternehmertum für junge Leute, geil, sind diese TikTok-Agenturen. Ne? Die machen es halt einfach anders, weil sie jung sind. Die können sich das gar nicht vorstellen, wie diese Unternehmen das halt machen. Ne? Also dass die denken so, Leute, also, habt ihr gerade Papyrus erfunden oder in welcher Welt seid ihr unterwegs? Ne? Da sind die Unternehmen so, den Teil geben sie ab, weil sie da gar nicht hingucken. Die checken das überhaupt gar nicht und geben das dann so ab. Nur bei uns ist diese, also deswegen ist es für die irgendwie so ein unfair advantage. Ne? Also so dann wird das so abgekapselt. Nur wir gehen mit unserer Attitude, mit dem, wie wir sind, gehen wir rein in die innerste DNA. Und kriegst du da einen Schalter umgestellt, ändert sich alles. Alles, alles, alles. Und dann würde zum Beispiel eine, wie wird eigentlich bei uns TikTok gemacht, ist nur noch eine logische Konsequenz und nicht das exotische irgendwas. Und da hinzukommen, das ist eigentlich nicht schwierig, nur sondern das ist so das Verständnis, wie wird sich die Zukunft wohl entwickeln. Und ich sage, Technologie wird nicht weniger werden, da würde mir auch niemand widersprechen, dementsprechend werden unsere Gehirne noch krasser verändert. Bleibt ja nur die These, ich muss zwanghaft, um überhaupt noch irgendwie erfolgreich zu sein, geile Storys produzieren. Und selbst hier bei uns in Ostwestfalen, die Hidden Champions, die sich ja mit dem Verstecktsein, Schweigen, sich mal einen Milliardenkonzern aufgebaut haben, die merken jetzt, oh verdammte Axt, dass einerseits funktionieren unsere Geschäftsmodelle gar nicht mehr, weil im Keller was alleine entwickeln und alle anderen können das nicht, ist eh vorbei. Also das ist ja, aber dann sagen sie, die Politik muss. Aber nee, ihr habt ein Problem, weil ihr seid nicht offen. Also lange Rede, kurzer Sinn, Hidden Champion wird zu Open Champion. Also in meiner These, und ich glaube auch da, keiner wird mir auch hier von den Miles und Oetkers dieser Welt auf die Idee kommen, wir setzen uns jetzt mal wieder ein Jahr in den Keller und dann kommt da was bei raus, was die Welt noch nicht gesehen hat. Glaube ich nicht. Glauben die, glaube ich, auch nicht mehr, aber naja. Und jetzt komme ich da zu dem Punkt. So dieser Umschwung, das ist eigentlich erst unsere Show, die noch kommen wird. Weil da liegen noch die ganzen versteckten Potenziale und diese Zwanghaftigkeit, die da noch reinkommen wird, die wird absurd. Und je mehr Arbeit, also je mehr Fachkräftemangel herrscht, desto notwendiger, je mehr Menschen Haltung von Unternehmen erwarten, desto notwendiger. Und wenn ich alle diese ganze Klaviatur von vorne bis hinten überhaupt nicht verstehe und mich dem verschließe und dann noch weiß, dass die Gehirne sich so radikal verändern und dass jetzt nicht mehr Geschmacksfrage ist, ob ich gute Kommunikation mache oder nicht, dann wird es bei manchen wirklich, also da wird es durch den Schlüpper ziehen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Aber das ist für mich aber auch nicht schlimm, dann gibt es halt einen anderen, der es macht. Ne? Also ich, deswegen dieses Fordern und PR-Experte fordert, das habe ich jetzt leider auch schon öfters mal wieder gelesen in dieser alten Mechanik, ist mir ehrlicherweise, es wird sich schon fügen. Die Zukunft macht schon das, was sie will. Da werden sich die richtigen Dots zusammenfügen. Ich glaube nur, es ist gerade eine Zeit, wo man noch alles selbst in der Hand hat. Das ist ja total geil. Wie selten ist das in der Geschichte, glaube ich, so? Also ganz, ganz selten. Wir haben alles noch in der Hand zu allen Themen. Nur jetzt kommt es halt auf den Working Mode an. Ne? Und wenn man diesen Working Mode eben nicht, wenn man darauf keine Lust hat oder den noch schlimmer halt per se akademisch dann ablehnt und sagt, das ist ja böse, ne? Dann sage ich, ja, okay. Ich würde sagen, Propaganda for the good. Da kann ich dir genug Beweise für liefern. Das liefert die absurde Resultate. Die Gespräche hatte ich auch schon, es ist so geil. Und dann legst du die Resultate hin, was die ja eigentlich glauben müssten in ihrer Ratio-Welt. Ja, aber zu uns passt das nicht. Gut, okay. Da spielen dann die Fakten auch wieder keine Rolle. Weißt du, ich meine, das ist so, ich finde, das ist einfach alles so lustig. Ich finde es einfach lustig.
Es ist interessant, weil einen Punkt, den du ja auch im Vorgespräch immer wieder erwähnt hast, war auch, dass das ganze Thema retten, sichern, bewahren, dass das halt oft kommunikativ auch irgendwie im Vordergrund steht und auch immer, ja, wir müssen jetzt, damit wir weiter überleben können, x Leute abbauen oder keine Ahnung was machen. Ich meine, ist ja in der Politik genau das Gleiche, ja. Wir wollen irgendwie, ja, Wohlstand bewahren, ja, wir wollen ihn sichern, etc. Das ist ja auch ein Punkt, auf den du ja ganz stark auch im Buch eingehst und generell sagst, in der Wirtschaftskommunikation, das ist auch was sich ändern muss, oder?
Ja, ich glaube, es ist eigentlich verifiziert, dass es nicht funktioniert. Kann man dann, wie gesagt, man kann da dran festhalten. Ich kann halt auch Videokassetten verkaufen. Das kann ich alles machen. Es wird nur nicht funktionieren. Und ich kann nur sagen, aus neurobiologischer Sicht, aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht, nach den neuesten Erkenntnissen, wie sich die Welt gerade verändert, was Technologie mit unserem Gehirn macht, ist das Retten und Sichern. Es gibt nichts Langweiligeres. Und da wir es jetzt ja schon lang genug gemacht haben, wird es noch langweiliger und noch abgegriffener. Also ich finde Forrest Gump den Film auch gut, ne? Aber nach dem 30. Mal. Irgendwann. Oh, da denke ich mir, vielleicht doch mal eine andere Platte auflegen oder einen anderen Film gucken. Weißt du, das ist menschlich, ist langweilig. Wenn ich immer das Gleiche höre und lustigerweise gibt es ja überhaupt gar keine Konsequenzen. Also selbst in meiner Welt höre ich, und ich bin jetzt ja mit Mitte 30 noch nicht ganz so dolle alt, ne? Ich höre das Thema Retten seit 15 Jahren, seitdem ich in den Beruf eingestiegen bin, ist Retten, Bewahren, Sichern. Ja, wir müssen immer ums Überleben kämpfen und allen geht's besser. Also irgendwann, die Leute sind ja noch nicht völlig bescheuert, ne? Also irgendwann denkst du dir so, naja, was ist denn jetzt meine Downside in der dritten Strategie, die ich vorgestellt bekommen habe, wollte ich immer retten. Ich habe eigentlich, und beim ersten Mal habe ich voll alles gegeben wahrscheinlich, beim zweiten Mal so, naja, und beim dritten Mal gar nichts mehr, aber es funktioniert ja auch. Ja, also wir sind halt am Ende pragmatische Wesen, die schon verstehen, ob man einfach nur bla 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 macht und oder ob es wirklich um Leben retten geht, ne? Also um irgendwas richtig retten. So, also das ist das eine. Aber für mich noch insgesamt viel schlimmer, Retten ist wirklich das Kommunikationsmotiv, was für am wenigsten Motivation sorgt, per se schon. Per se schon. Also wenn, mein Bild ist immer, wenn man, wie gesagt, jetzt bei Olympia Platz 4 erreicht hat und richtig viel reingehauen hat, ich unterstelle mal, viele Menschen arbeiten viel und strengen sich extrem an, das ist mein Weltbild, wenn du denen dann sagst, boah, ihr habt euch jetzt echt viel gegeben und wir haben Platz 4 erreicht bei Olympia, was ja Blech ist, ne? Also eigentlich das frustrierendste Ergebnisse, was du so erreichen kannst, ne? Du bist nicht für ganz oben und für ganz, aber so, du. Und dann sagt dir dein Chef, Olympia gibt's nur alle 4 Jahre und in der Wirtschaft sind das ja ähnliche Zyklen teilweise über ein paar Jahre hinweg. Wenn wir jetzt uns noch mehr anstrengen, noch länger arbeiten, auf noch mehr verzichten, weißt du, was wir dann schaffen können? Wieder Platz 4. Und weißt du, als ich als Mensch, weißt du, was ich dann sagen würde? Platz 4 hatte ich schon, Platz 4 hat mich totunglücklich gemacht. Für noch mehr Aufwand mache ich gar nichts mehr. Dann lasse ich es einfach sein. Und das ist die eigentlich viel menschlichere Ausfahrt, als nochmal Platz 4 holen wollen zu wollen. Weil wenn nur Platz 4 möglich ist, ist doch logisch, dass ich nicht härter trainiere. Warum denn? Deswegen, was geht mehr? Egal auf welchem Level du bist, du musst eine Geschichte finden, wo die Menschen, ob das muss nicht nur monetär sein, aber natürlich auch, wo geht mehr, wo können wir Wünschenswertes erreichen, wo können wir Außergewöhnliches erreichen. Und wenn die Ideen alle nicht da sind in der Vision des Unternehmens, dann kannst du es eigentlich schon vergessen. Weil wir wollen in der jetzigen Zeit ja Menschen zu nicht eigentlich rationalen Dingen bringen, wie mehr arbeiten und sonst was, also über das Vertragliche hinaus, sondern zu irrationalen Sachen. Wir wollen zu Verbindung sorgen, dass Leute sich wirklich, dass die wirklich in die Vollen gehen für irgendein Versprechen mal in Zukunft. Wir wollen ja dann ja sogar, teilweise wollen wir sehr einladen zu Verzicht. Und wenn ich für Verzicht das höchste Gut habe, dann bleibt so, wie es ist, ist ganz schlecht. Und da wirst du dich noch besser auskennen als ich. Frag mal in die Arbeitnehmer rein, in Befragungen, wer mit seinem Job happy ist und wer den Status quo gut findet. Da kannst du dir alle Statistiken angucken. Die sind jetzt schon, ich glaube, wie hoch ist die Quote innerlich gekündigt? Zwischen 30% und 40%. Dann schmeißt die Nummern mal, die wir gerade gesprochen haben, retten, verwahren und dafür noch mehr arbeiten, schmeißt die mal auf die Grundmotivation von den Menschen drauf. Also was soll dabei rumkommen? Also wirklich, da brauche ich auch nicht, da brauche ich kein Buch für gelesen haben. Das ist so die einfachste Art und Weise, wie man Menschen eigentlich zu irgendwas bringen kann. Und das kannst du im Privaten, aus Private übertragen. Das wirst du da genauso merken. Also, und da meine ich das, und deswegen, diese Zeit ist jetzt wieder da für die einfachen Dinge erstmal wieder, für die Basics, für die ganz rudimentären Dinge erstmal wieder so aufzustellen, dass Wirkung überhaupt entstehen kann. Und wenn ich da schon irgendwo andersrum fuhrwerke und nicht bei den grundlegenden Dingen ansetze, dann brauche ich mich eigentlich auch über gar nichts wundern. Also zumindest sehe ich das so, aber sag du mir, wie das siehst, ne? Also ich weiß nicht, mit diesen ganzen Reden, die da geschwungen werden, wir sehen ja auch, wozu das führt. Es ist halt auch total leicht, weil in der Politik hören wir die Reden jetzt seit 8 bis 12 Jahren, retten, bewahren und sichern. Wir sehen ja, was die Wahlergebnisse sind. Die großen Volksparteien steigen so schlecht ab wie noch nie, halten aber trotzdem daran fest. Also das hat ja unser großer Kollege Einstein das doch schon gesagt, ne? Also wahnsinnig ist der, der immer wieder das Gleiche tut, aber andere Ergebnisse erwartet. Ja.
Mhm.
Und das setzt nicht in der Unternehmensstrategie auf Slide 73 an, sondern bei dem Wort Unternehmensstrategie.
Aber woran liegt es, dass heutzutage diejenigen, die in diesen Positionen sitzen, die das entscheiden können, noch immer so ticken und so entscheiden? Und nicht, dass, ich bin ja absolut bei dir, ja. Ich brauche Ihnen nicht sagen, wir müssen weniger machen und wir müssen trotzdem, also ihr müsst verzichten und ihr müsst mehr machen, damit wir auf dem Gleichen bleiben. Ja, das motiviert ja null. Ja? Aber woran liegt es, dass dort diese Message noch nicht angekommen ist? Was hast du Erfahrungen gemacht?
Also Erfahrung und auch eigentlich hergeleitet, wir sind halt über Spaltmaß Deutschland sind wir in allen Weltmeister gewesen. Über einen Ingenieursweg immer weiter bestehende Wege zu optimieren. Ne? Also das ist ja genau das. Ne? Wir haben bei VW mit Winterkorn, wir haben Spaltmaß und Tesla redet über Zentimeter. Man ist so eingefahren in den, und das ist wieder das vom ganz am Anfang des Gesprächs, in Fiktionen, auf die wir uns geeinigt haben, dass man, und darin sind wir Weltmeister geworden. Und da sind Menschen über 20, 30 Jahre reich geworden, haben Macht gewonnen. Und dadurch sind sie das geworden, was sie jetzt sind. Nur das Problem ist, die Welt, wie sie jetzt ist, interessiert sich nicht dafür, in was wir mal Weltmeister waren. Und auch nicht für die Logiken, wie man als individueller Mensch dahin gekommen ist. Jetzt ist eine andere Disziplin angesagt. Und für mich ist das Bild so ein bisschen so, nur weil ich mal Abfahrtsweltmeister war im Ski Alpin, bin ich im Langlauf nicht, obwohl es so ähnlich ist, mit Skiern und im Schnee, das ist eine neue Disziplin. Und das wird ausgeblendet, glaube ich auch aus dem heraus, weil man das ja auch, ist auch wieder sehr menschlich, da bin ich wieder beim Rudimentären, das ist jetzt ja auch nicht so die schönste Sache, oder? Wenn man so sagen muss, es ist zwar so ähnlich, aber dafür, da bin ich komplett raus. Es ist, kann ich gar nicht in den 10 Jahren, die ich jetzt hier noch arbeiten muss, werde ich das eh nicht mehr schaffen. Und sich das einzugestehen, ist schon heftig. Und diese Menschen, ich würde das im Kern auch so machen. Wenn ich jetzt 57 Jahre alt bin, und ich will das übrigens nicht nur auf biologisches Alter reduzieren, aber wenn ich jetzt 57 Jahre alt bin, soll ich denn jetzt hier die Kapitulation machen? Und einfach, oder 62 Jahre alt bin und sagen, so, ich kriege das alles nicht hin und damit trete ich ab. Also weißt du, oder aus nachvollziehbaren Gründen, soll ich denn jetzt hier irgendwie aufgeben und auf so viel Kohle verzichten? Glaube ich nicht. Also dieser Zeitenwende wird noch radikal sein und man hält sich halt an was fest, mit dem man mal erfolgreich geworden ist. Nur ist diese Zeit vorbei und diese Erkenntnis ist, glaube ich, brutal schlimm. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was das mit dem Menschlichen macht, wenn man so erfolgsverwöhnt ist und es so weit gebracht hat, dass man mit einem dicken A6 mit einer bestimmten Methodik rumfahren kann, weil man so und so erfolgreich geworden ist. Und auf einmal will das keiner mehr haben. Eigentlich nicht. Nur hat sich diese Gang das eben da ganz gemütlich gemacht. Und man hält das eben doch noch dran fest und hofft man eben, dass es doch noch mal ein bisschen anders wird. Deswegen, glaube ich, kommt auch immer dieser Schrei Richtung Politik, muss doch endlich mal die Rahmenbedingungen verändern. Nee, da müssen wir schon radikal bei uns selber ansetzen und teilweise hat es schlichtweg mit den Menschen zu tun. Also das ist für mich in Stein gemeißelt. Da ist teilweise ein Mindset verankert. Wie gesagt, das hängt nicht nur im biologischen Alter. Das passt vielleicht in die 90er, aber ganz sicherlich nicht in die Mitte der 20er.
Ich meine, im Buch hast du ja auch klar geschrieben, es geht auch darum, irgendwie was, dass die Kommunikation greifbar ist. Ja, jetzt, du hast das Beispiel der Integrationspolitik genannt, ja, und die AfD sagt halt, ja gut, Grenzen dicht, Punkt. Ja, ich sage es jetzt mal so, das ist greifbarer als wir müssen gut integrieren und solche Sachen. Das, da können sich die Leute mehr was vorstellen. Ich nehme dieses Beispiel jetzt einfach nur mal als als plakatives Beispiel, was ich damit meine. Aber das ist ja im Prinzip, wenn ich sage, ich muss kommunizieren in einer Art und Weise, damit die Leute es spüren, greifen können, das ist ja ein kleiner Baustein, der eigentlich, ich meine, ich weiß nicht, du bist da mehr unterwegs bei denen, aber wo ich sage, das kriege ich auch mit 62 hin, dass ich sage, okay, das verstehe ich, ja, dass ich zumindest in diese Richtung gehe, ja, Emotionen erzeuge und so weiter und so fort. Das war ja dieses Storytelling und
ja, du hast recht, aber das war halt, du musst dir überlegen, Deutschland ist ein in Flächenregion, wir sind dadurch Weltmarktführer in Bereichen geworden, über Hidden Champion Taktik, Hidden Champion Logik. Das war ein Gütesiegel. Ist ein Gütesiegel. Mhm. Das verhindert aber ganz, ganz viele Dinge, die für neu notwendig sind. Und dieser Game Shift, Emotionen, hat im beruflichen Kontext für viele nichts zu suchen. Dabei ist das jetzt ein Kernasset oder ein Entertainment und Inszenierung. Das sind quasi Feindbilder. Also da prallen wirklich nicht nur Welten aufeinander, sondern das sind Glaubenssätze, die so krass sind. Nur passen manche Glaubenssätze eben in eine vergangene Zeit und manche in eine zukünftige Zeit. Und da kann man sich jetzt Argumentationen zu bauen. Und ich glaube, dieser Change ist so fundamental, da kommt man nicht gegen an. Das wird sich mit der Zeit überdauern. Und dann wird's anders. Also wir sind ja an einem Punkt, wo ganz viele Unternehmen Nachfolger suchen und Unternehmen Nachfolger brauchen. Und alleine deshalb wird es anders. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Nur ich würde auch kein Unternehmen übernehmen, wo ich als König reinspazieren soll und als König gehandhabt werde. Also es sind so viele Dinge in so vielen Zeitdingen vorbei. Und wie soll ich das so mal sagen? Dieser Kernannahme, dass Menschen, wenn sie bei mir arbeiten, einfach nur irgendwie Ratio-Systemfiguren sind. Man kann das jetzt noch ein bisschen aufhübschen, indem man auf die eingeht. Die haben ja in einem System irgendeine Rolle zu erfüllen. Und nur die, je größer das Unternehmen, je krasser, klarer die Rolle und das Profil. Und dass die Unterstellung, dass Menschen im beruflichen Kontext rational entscheiden, was ja die Entscheider der Old Economy alle eigentlich als Permisse haben, und die eigentlich, wenn man jetzt noch weiter zurückgeht, Kollege Rousseau und Hobbes, dass die eigentlich die Menschen durch autoritäre Hierarchien im Zaum gehalten werden müssen und immer nur die Rolle haben müssen. So, wenn man das so sich betrachtet und in der heutigen Welt, da passt das nicht ineinander. Aber für mich ist das auch so eine Grundsatzsache wie in einer Welt, die so unüberschaubar ist, weil so viele Möglichkeiten sich auftun oder so viele Dinge sich einfach radikal verändern, die wir liebgewonnen haben, die Menschen werden dann nicht auf Ratio zurückgreifen. Wie reagiert denn ein Mensch im Privaten, wenn sich alles verändert? Auch emotional und durcheinander. Also das ist schon für mich schon mal klar, aber das schließen wir mal erstmal schon mal aus, weil das wollen wir runterdampfen. So. Ich denke so, nee, glaube ich jetzt nicht, dass das schon mal der richtige Weg ist. Aber noch viel interessanter, und da kann man jetzt machen, was man mit mir will. Also ich sage das immer so gern, also teilweise gehen viele von uns ins Fußballstadion, trinken 7 Bier, sind besoffen, prügeln sich dann gegebenenfalls sogar noch mit dem gegnerischen Fans, betrügen ihre Frau, wir nehmen Drogen, wir trinken Coca-Cola, wiegen bei 71 Körpergröße 154 Kilo, wir vernachlässigen unsere Familie, wir fahren über Rot, wir vernachlässigen vielleicht sogar unsere Kinder. Das sind alles Menschen. Das ist alles okay. Nur in der Zeit von 9 bis 18 Uhr ist alles anders. Und allein an diese Grundthese mag ich einfach nicht glauben. Menschen sind Menschen, egal in welchem Setting. Und in dieser heutigen Zeit wird das noch viel krasser. Und wenn ich Menschen nicht in ihren Emotionen adressiere, fühlen sie sich nicht ernst genommen, fühlen sie sich sogar ungerecht behandelt und schalten eher in den Agro-Modus. Aber auch das wirst du kennen. Rede mit deiner Frau darüber, wenn sie sagt, oder andersrum, du nicht, man möchte nicht durch irgendeinen Park spazieren, weil man da Angst hat. Wegen der Ausländersituation. Weil man das einfach so fühlt. Man geht da nicht durch. Was hilft dann in dem Moment die Statistik, dass es zu den sichersten Städten in Deutschland gehört? Gar nichts. Gibt keine Sicherheit oder gar keine Angst dadurch. Und das versuchen dann ja Unternehmen auch. Menschen haben Angst und Emotionen und reagieren panisch. Und wir legen dann einfach 3 Fakten drauf und denken, dass sich dann ja alles regelt. Ich finde das halt, ich weiß nicht, wie man auf solche Ideen kommen kann. Deswegen meine ich das auch immer mit dieser Alternativlosigkeit. Ich weiß nicht, wie man auf diese Idee kommen kann, dass das eine gute Idee sein kann. Deine Angst ist doch unbegründet. Guck dir die und die Fakten an. Wenn wir das und das tun, wird es so und so werden. Völlig falsche Kommunikationsebene, Emotionen nicht ernst genommen, macht Politik ja auch nicht. Ne? Also Menschen haben halt einfach fucking Angst und auf die Angst reagiere ich halt mit irgendeiner Statistik. Ich würde mich da auch nicht ernst genommen fühlen, so leid es mir tut. Und wenn ich mit meiner Frau über Flugangst rede, die ich habe, und dann kann sie mir auch sagen, laut Statistischem Bundesamt in Europa und Deutschland stürzt ein Lufthansa-Flug oder ein Eurowings oder wie die alle heißen, stürzt nicht ab, und ist 0%. Hab ich dann keine Angst mehr? Natürlich habe ich dann noch Angst. Ich habe einfach aus irrationalen, emotionalen Gründen Flugangst. Die ändern sich aber nicht mit Fakten. Also dann muss man bei mir da ansetzen. So, hey, ich bin für dich da. Also weißt du, wie ich das meine? Und so in der Transformation, das ist ja wirklich gefühlt wie sowas in der Art. So komplette Unwissenheit und man weiß es selber. Und da dann irgendwie sich dann an so Fakten anzuarbeiten oder mit einer Sachargumentation über 99 PowerPoint-Slides den Leuten zu erklären, warum das jetzt alles einfach nur gut ist und sich bitte auch alle nur jetzt gut fühlen, so wird es nicht funktionieren. Du adressierst, wenn du den Neokortex im Gehirn adressierst mit Ratio, hat das keinerlei Auswirkungen auf deine Gefühle. Das ist alles im limbischen System. Im limbischen System, das kannst du nur knacken, wenn du Emotionen berührst, weil nur darüber werden Entscheidungen getroffen. Das heißt, wenn ich Entscheidungen von Menschen brauche, und ich brauche jetzt ja alle, ich brauche alles, und das sind Entscheidungen, ganz viele große, dicke Entscheidungen, bin ich alleine durch das Gehirn zwanghaftig und durch die neuesten Entwicklungen noch viel mehr, bin ich zwanghaft darauf angewiesen, auf Emotionen zu setzen. Tue ich das nicht, bin ich als Unternehmensentscheider, agiere ich fahrlässig bis hin zu verantwortungslos, weil ich einfach das bestehende Wissen, worauf sie ja immer schwören, das Wissen der Heilige Gral ist, ignoriere, weil ich es einfach nicht schicklich finde oder weil ich es halt seit 33 Jahren nicht machen musste, aber jetzt muss ich es machen, jetzt mache ich es nicht, ist verantwortungslos.
Ja, die Beispiele, die du gebracht hast, sind vollkommen nachvollziehbar und ich glaube, es sind doch, um nochmal den Bogen auch zu eurer Gründung, also zu der Zeit eurer Gründung zu bringen, gab es ja auch zu Corona-Zeiten ganz viele Vorträge von Wissenschaftlern, die ja auch Zahlen, Daten, Fakten gebracht haben, wie was wann, die aber einfach nicht angekommen sind, ja, weil sie auch nicht die Leute ansprechen.
Nein, und es hat sich in der Corona-Zeit ja auch ein Stück weit relativiert. Du hattest ja schon 10 Experten, die hatten alle irgendwelche Zahlen und irgendwie war alles doch anders. Also das ja, meine ja, ich so. Ja. Auch da ein bisschen Offenheit in die Relativität von Studien und Erkenntnissen. Ne? Die sind manchmal auch einfach nur gerade die jemand zum bestimmten Zeitpunkt einfach hat. Und genau wie du sagst, also das ist das eine und das andere, wie du sagst, die Menschen machen sich schon, wenn du ein Gefühl hast, was so dominant ist, kannst du das dadurch nicht entkräften. Im Gegenteil, du bestätigst die Person sogar darin, dass dieses Gedankengut richtig ist, weil sie sich nicht ernst genommen fühlt und dann wird sie wütend und schließt ab und öffnet sich erst recht nicht, weil du nicht in der Emotion sie annimmst. Und das ist ein riesen Thema. Und wenn Menschen, und das habe ich, zum Punkt, Menschen sind super irrationale Wesen. Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten, spalten wir aus Deutschland, halt einfach irgendwie gedacht, das sind so Ratio-Roboter, die Optimierung einfach für immer in sich drin tragen und das reicht so. Und man sagt dem, was zu tun ist und dann optimieren die und das ist gut. Jetzt sehen wir, wir sind super irrational. Wir tun wirklich die verrücktesten Dinge. Also wir wissen ja auch, dass Rauchen, Alkohol und Frau betrügen nicht die besten Ideen ist, die sich jetzt haben kann. Also da wird auch keiner mit Fakten widersprechen. Wir tun's. Wir bringen auch Menschen um. Also kriege ich jetzt auch keine wissenschaftliche Analyse, die dann entkräftet, du, das solltest du jetzt übrigens nicht tun, weil das ist nicht so eine gute Idee. Das ändert nichts. Also wir haben Menschen zu etwas glorifiziert teilweise auch, was wir einfach nicht sind. Also die Aufklärung hin oder her, das ist alles super und die naturwissenschaftliche Erkenntnisse und Wissenschaft hat uns mega viel gebracht. Zweifelsohne. Nur der Mensch bleibt, ist und das ist das, ne? Herbert Grönemeyer singt darüber. Der Mensch ist Mensch, weil er liebt, weil er, weiß ich nicht, wenn weint. Also auf jeden Fall ist die Kernaussage, er ist nicht perfekt. Und wir sind alles andere als perfekt. Und je unsicher die Umstände, desto mehr adressiert das Irrationale, desto mehr regiert das Irrationale, was es sowieso wissenschaftlich übrigens ja tut, ne? Also die Kraft eines Menschen bei Entscheidungen, nicht bei Entscheidungen, sondern für sein gesamtes Leben ist, Vergleich Emotion zu Ratio, also wie der Mensch geprägt ist, ist, wenn man es auf Kraft beziehen würde, also die Kraft von Emotion, Ratio ist Kraft Emotion Elefant und Ratio ist Meise. Gibt's nichts. Das ist unumstößlich so. Und gerade in der Wirtschaftskommunikation, um dann wieder den Bogen da reinzustrecken, adressieren wir eigentlich nur die Meise und denken irgendwie, haben uns dann da wieder eine Geschichte ausgedacht. Das habe ich im Buch auch geschrieben, dass die Ratio-Meise dann einfach auf den Kopf des Elefanten flattert und den Elefanten regiert. Emotionen regieren. Weil, wie gesagt, wenn ich nur auf Kraft schaue, dann würde ich doch, wenn ich halbwegs alles beisammen habe, wer ist stärker, eine Meise oder ein Elefant? Das ist eine rhetorische Frage. Natürlich ist es der Elefant. Wir hätten nur gerne aus unserem akademischen Wohlfühlgetue, hätten wir halt gerne, dass es die Meise ist. Die ist es aber nicht. Wenn die Menschen eine Chance haben, wahnsinnig zu entscheiden, dann tun sie es auch gerne. So ist es halt einfach. Genauso die Prämisse. Es ist auch so lustig irgendwie so. Wenn ich alles das so sehe, dass Menschen erstmal einfach herrlich verrückte, irrationale Wesen sind im Kern. Und das ist vielleicht auch total gut so, weil das unterscheidet uns ja auch noch von den Robotern und so, dass wir halt ein paar Sachen uns überlegen, die sind echt ein bisschen crazier. Und auch im Positiven. Also, jetzt habe ich gerade leider den Faden dazu verloren. Aber lange Rede, kurzer Sinn da wieder, um es dann wieder einzudampfen, damit ich hier nicht immer alles nur totlaber. Aber ich glaube, da auch einfach mal anzusetzen, uns mal zu gucken, auszuprobieren, wie weit ich mit Emotionen komme und wie weit ich mit Ratio komme, wäre vielleicht ein guter Moment, weil ich wahrscheinlich schon gemerkt habe, dass ich über Ratio mehr als an die Grenzen des Machbaren gekommen bin.
Cool. War super spannend. Auch deine Ausführungen. Jetzt kommen wir zur letzten Frage, die auch alle beantworten dürfen, müssen, sollen. Hast du 3 Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest? Die können privater Natur sein, können aber auch beruflicher Natur sein.
Mut wird immer belohnt, immer. Gibt niemanden, der widerspricht, trotzdem handeln die wenigsten danach. Mut wird immer belohnt, das war auch mein persönliches Leben lang immer so. Nimm niemals Rat von Menschen an, die du nicht um Feedback fragen würdest. Niemals tun. Und das dritte, Großdenken, Kleinwitz von alleine.
Okay. Janis, danke. Danke für die Einblicke, danke fürs Gespräch. Ich habe auch einiges mitgenommen, auch das Thema gratis, quasi kostenlose Infrastruktur, kostenloser Content überschwemmt. Es geht jetzt um Entertainment. Wir müssen die Emotionen ansprechen der Menschen. Und da beginnt es aber auch, dass man natürlich, sag mal, auch in die Vision, wenn wir unternehmerisch denken, diese Wirtschaftskommunikation, dass das da auch in die DNA reingeht der Unternehmen, um das dann auch weiterzuentwickeln. Und es ist jetzt nicht nur eine Einmalaktion, sondern ich muss da schon auch einen Plan dahinter haben und das muss schon eine Strategie dahinter sein, wie ich dann dort auch hinkomme. Aber Ratio schlägt dann, sage ich mal, nur weil ich Ratio habe, schlägt dann die Emotionen nicht. Ja? Ich muss da schon die Emotionen ansprechen. Ja, ich habe es jetzt versucht, sehr einzudampfen.
Ja, und es ist alles richtig, du hast total recht. Also, aber für mich ist trotzdem eine wichtige Erkenntnis, ne, weil das viele dann so abtun, so ein bisschen, vielleicht es möglich wäre, oder das will ich auch wirklich nicht sagen. Ich liebe Substanz, ich liebe Tiefe. Ich habe da Spaß dran. Unglaublich, ne? Also wirklich von Philosophie bis irgendwas, ne? Ich liebe es, Dinge zu Ende zu denken und auch mich da selber zu challengen. Sonst schreibt man auch kein Buch. Also, weil das ist quasi die Selbstkasteiung, wenn man so will. Nur ich will halt sagen, nur gerade die Leute, die so viel Substanz haben und in den Unternehmen, aus Liebe zur Substanz braucht ihr die Notwendigkeit des Entertainments. Und das ist das, weil wirklich diese propagandistische Art und Weise, alles so zu denken und daraus was zu machen, das ist die Grundlage heutzutage dafür, damit Substanz Erfolg haben kann. Und dann haben die Leute da auch Lust drauf. Also ich will damit sagen, Substanz wird nicht verschwinden. Sie braucht nur wirklich grundlegend anderes Setting, um überhaupt in den Köpfen der Menschen anzukommen. Und das ist halt das Ding. Deswegen, weil sonst wäre es immer so leicht, ja, der will gar keine Substanz, der will jetzt nur noch Show. Nee, Ich will die Show für die Substanz. Und das will wiederum unser Gehirn. Unser Gehirn ist ein zwanghafter Storyteller und Zwanghaftigkeit kann man nutzen.
Schöne abschließende Worte. Herzlichen Dank, Janis. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht in Bielefeld oder wo auch immer mal über den Weg laufen und dann gemeinsam ein Bier trinken gehen oder was auch immer. Auch die Dinge machen, wo wir wissen, es ist vielleicht nicht gesund.
Ja, das gehört wohl dazu, ne? Das gehört zum menschlichen Dasein dazu, ja.
Ja, so ist es. Ja, mir fallen nur an das eine, weil du gesagt hast, mit dem Salat und so weiter, ja, irgendwie ein verrückter Abend hat nie bei einem Salat begonnen oder irgendwie so, wie da gibt es irgendeine so eine Comic. Ja. Herzlichen Dank dafür, für deine Zeit. War super spannend. Ich habe super interessant gefunden. Ich möchte auch nochmal das Buch bewerben. Also das ist tatsächlich sehr lesenswert. Alle, die reinschauen wollen, ich werde das auch nochmal Entschuldigung, ich werde das Ganze auch noch einmal verlinken in den Shownotes, damit alle dann direkt den Link zum Buchhändler oder zu der Seite finden, wo sie es dann auch bestellen können. Oder im stationären Handel ist es auch vorhanden oder sollte wieder vorhanden sein. Es war ja kurzzeitig ausverkauft. Also überall da zu finden. Genau. Dann herzlichen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Start in die Woche und bis bald.
Dir auch, mein Lieber. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Das war das Interview mit Janis Juhlmeier von den Trailblazers. Infos zu Janis und den Trailblazers findet ihr in den Shownotes. In 2 Wochen geht es dann weiter. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und viel Emotionen in der Kommunikation.